Bits und so.
Mit dem Hatzl, wunderschönen Abend. Außerdem dabei vom FSCK Lokaiser Mick und I, Leo Becker.
Guten Abend.
Was ist denn Schlingwölfle?
Wunderschönen guten Abend.
Abend miteinander. So, iOS 26 Beta 3 ist raus und ich habe gehört, die haben das Liquid Glass extrem zurückgedreht.
Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Also das ist so ein Auf und Ab mit der Intensität von dem Glas und kann man es lesen oder nicht. Und jetzt versuchen sie mal das andere Extrem, dass halt das meiste an durchsichtigen, unlesbaren Glas rausgedreht ist und zu Milchglas wieder geändert worden ist, was ja auch ursprünglich das Gerücht war. So, ja. Zum Gerücht, muss man dazu was sagen, wie da die Gerüchte sich entwickelt haben? Oder?
Da kommen wir ja später nochmal drauf kommen, weil die sind natürlich tatsächlich auch interessant gewesen diese Woche. Also sie haben zumindest in ihrem Konzept oder in dem Konzept, das sie auf der WWDC in der Session ja gezeigt haben über das Design oder über dieses Liquid Glasmaterial, dass sie eben eine glasige Variante haben und eine Frosted Variante, also eine wie hast du gerade eben gesagt? Milchglas. Also
ich hatte ja vor ein paar Wochen schon geschrieben, investieren Sie jetzt in Milchglasaktien.
Sehr gut. Und das ist lustig, dass sie halt jetzt in ihren eigenen Apps in der dritten Beta dazu umgeschwungen sind, halt vor allem die Tab-Leisten relativ milchglasig zu machen und damit zumindest einen Teil von diesen Lesbarkeitsproblemen, die ja definitiv da waren und immer noch da sind, auszuräumen. Und wir gehen ja auch jetzt mit schnellen Schritten auf diese, also eigentlich hätte die Public Beta ja schon rausfallen müssen, ist sie aber nicht, was interessant ist, weil ich glaube, sie sind ein bisschen später dran als normalerweise in den letzten Jahren zumindest. Und da wollten sie vermutlich jetzt auch, merkt man, dass wir auf einem konservativeren Weg sind, weil Public Beta ist natürlich immer noch ein kleiner Kreis, aber es ist ja schon wahrscheinlich ein Multimillionenpublikum. Also das darf man nicht vergessen. Es sind schon viele, die installieren. Und damit, glaube ich, wollte Apple da etwas vorsichtiger herangehen, weil die ersten Betas waren ja wirklich so, es gab definitiv Elemente und natürlich wechselt es und ist sehr stark abhängig von dem aktuellen Hintergrund, den entweder die App hat oder den das eigene Wallpaper hat, davon abhängig, wie lesbar halt Sachen sind. Und gut, ich meine, mit dem Milchglas räumst du dieses Problem halt sehr schnell zur Seite, weil der Hintergrund halt nur noch geringfügig durchscheint oder zumindest nicht mehr völlig beeinträchtigt, was da im Vordergrund Beschriftungen zu sehen ist.
Wenn du dir diese Sessions von der WDC anschaust, da sagen sie ja auch, Lesbarkeit ist total wichtig. Und dann zeigen sie gleichzeitig so ein Bild, wo du nichts lesen kannst.
Genau.
Oder shippen auch an ein Beta-Bild, auf dem du nichts lesen kannst.
Ja.
Und es wird jetzt diesem guten Herrn Alan Dye vorgeworfen, dass der in einer zu wichtigen Position gelandet ist für das, wie er sich mit Usability auskennt. Ja, und das ist so diese Kritik an diesen Glasbausteingeschichten auf dem Tisch und so. Das ist, sie sagen, es soll den Content irgendwie nach oben befördern, aber was es tatsächlich tut, ist ja den Content unter Glas verstecken, dass du es nicht mehr sehen kannst. Und es spart auch keinen Platz, sodass mehr Platz für deinen Content ist, sondern es verschwendet Platz durch die großen runden Ecken, wo aller Text und alle Elemente halt ein bisschen mehr Abstand von den Rändern bekommen und deswegen alles ein bisschen Platz verliert. Und das, was er da gesagt hat als Begründung für, das war halt so Johnny Ive Cosplay, mehr oder weniger.
Ja, und ein schlechter halt. Also ich meine, weil bei Ive ist das wenigstens, das hatte schon natürlich, also ich meine, mit Ives Videos sind ja legendär und natürlich hat es auch seinen Grund, dass die so legendär sind. Aber die Sachen, die er in seinen Videos erzählt, also die Ive in seinen Videos erzählt hatten, hatten zumindest irgendwo Hand und Fuß. Und das ist manchmal so ein bisschen abgeglitten, aber es wirkte insgesamt, war das so, in dieser Ive-Welt war diese ganze, das Konstrukt immer stimmig. Und das, was dann Alan Dye jetzt erzählt hat, das waren halt so einfach so Wischiwaschi-Sachen, also diese Keynote-Sequenz, in der halt das Design vorgestellt wird, die ist wirklich wie so ein komischer Blur. Eigentlich müsste man die sich nochmal dreimal anschauen, um irgendwie zu merken, was da alles für Kram drin war. In ihren Session-Videos sind sie eigentlich, die dann im Anschluss halt veröffentlicht wurden oder parallel veröffentlicht wurden, waren sie dann eigentlich relativ, waren sie dann klarer in dem in der Vorstellung des Konzepts, fand ich. Also da war deutlicher, worauf dieses Design hinaus will und was sie da eigentlich machen. Diese Keynote-Segment fand ich auch sehr unvorteilhaft, weil das Design per se ist einfach interessant. Ich meine, ich hab diese Bedienoberfläche jetzt seit, wann war das halt? 11., 5., 6., 7. Mhm. Juni irgendwas, also seit anderthalb Monaten auf meinen Geräten, und es ist halt wirklich so, dass man sich sehr schnell dann dran gewöhnt, finde ich zumindest, oder sagen wir mal so, ich habe mich zumindest relativ schnell dran gewöhnt, nach der ersten Umstellung. Und jetzt merkst du halt wirklich, dass es einfach so ist, dass halt Apps, die nicht dieses Design und nicht diese Formen und nicht dieses Material, das Liquid Glass Material verwenden, dass die in einer gewissen Weise halt aussehen wie aus einer anderen Zeit, aus einer Vorherzeit. Und das ist schon interessant, dass sich dieser Schritt da vollzieht und dass halt diese Elemente, dass auch Buttons einfach wieder als Buttons hervorgehoben sind, was auch das kostet halt Platz, weil du natürlich eben diese Umkreisung oder Umrandung von den einzelnen Bedienelementen hast, aber es macht auch viel klarer, wo diese Bedienelemente am Schluss sind. Ob das jetzt diesen Content so super in den Vordergrund stellt, wie von Apple propagiert wird, ist, glaube ich, echt eine andere Frage.
Was du halt siehst, also ich habe es jetzt nur auf einem alten iPad mal installiert und da ist sowieso alles unbrauchbar kaputt, aber jetzt auf dem iPhone habe ich halt Screenshots gesehen und so, wo halt zum Beispiel Elemente, die vorher einfach immer sichtbar waren, jetzt hinter einem Punkt-Punkt-Punkt-Menü versteckt werden. Mm. Und das macht es ja nicht entdeckbarer, ja, oder besser benutzbar, wenn du jetzt nach einzelnen neuen, nach alten Optionen suchen musst, weil die halt wegen Platzmangel jetzt da in ein Menü rausgerutscht sind. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, wobei sie ja immer auf dem iOS und iPad immer das Problem haben, dass sie das für Anfänger oder Nicht-Checker-User irgendwie benutzbar machen müssen, aber trotzdem für Pro-User irgendwie mehr Optionen verstecken müssen. Und du siehst es auch bei iOS 18 zum Beispiel im Safari, was du dort in der Adressleiste für 75 Optionen versteckt hast. Ja, also wenn du da auf das quasi Reader-Icon klickst und dann auf Punkt, 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 dann hast du da eine Liste von 10.000 verschiedenen neuen anderen Optionen und so, die niemand kennt und niemand benutzt. Ja, aber das müssen sie halt irgendwo unterbringen. Auf dem iPad haben sie jetzt halt die Option, das irgendwie in den Menüs, oben in der Menüzeile irgendwie Optionen unterzubringen, und können dann sich vielleicht solche Buttons im Fenster direkt sparen. Ja, aber wie das dann genau dann am Schluss von allen Apps irgendwie, das ist ja noch nicht raus.
Und sie drehen auch an diesen versteckten oder wieder klarer zugänglichen Menüelementen auch noch. Also da ist sicher so, dass manche Sachen, also ich bin auch schon über Funktionen gestolpert, auf dem iPhone spezifisch, wo ich dachte, okay, das ist jetzt umständlich, weil du musst halt dann ein- oder zweimal unter Umständen mehr noch auf, gerade im Sharing-Menü, auf Elemente drücken, um an einen Punkt zu kommen, an dem du vorher vielleicht mit einem Tipp weniger gekommen wärst. Also das ist in der Tat was, glaube ich, noch deutlich Feinarbeit braucht und wo auch sicher der eine und wahrscheinlich auch Zeug davon noch in der finalen Fassung im September vorhanden sein wird und wo Leute sicher reinrennen. Es ist halt einfach mit der Masse an Publikum, die das iPhone oder das Betriebssystem iOS halt hat, ist es einfach so, dass du Leute zwangsläufig damit auch vor den Kopf stößt mit diesen Änderungen, weil irgendwas ändert sich halt immer. Für den einen mag manches dann ein Vorteil sein, weil er vielleicht eine Funktion, die er häufig nutzt, greifbarer hat als vorher. Für andere ist es ein Nachteil, weil die Funktion, die sie halt nutzen, tiefer versteckt ist als vorher. Und ich weiß nicht, woran Apple sich da orientiert, ob die auch irgendwelche Telemetriedaten da einbeziehen, was klicken oder was tippen die Leute in diesem Sharing-Menü am häufigsten an und was halt nicht. Und wenn du natürlich jetzt vielleicht irgendeine Funktion benutzt, die sonst halt niemand benutzt oder halt nur sehr wenige, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie halt in irgendeinem blöden Punkt-Punkt-Punkt-Menü verschwindet. Das kann schon passieren.
Aber jetzt bis zum Release ist ja jetzt, irgendwann muss dieser Release für die neuen Telefone jetzt in die Fabrik geschickt werden und dann ist der Cut-Off für wann ist das Design so richtig fertig, der ist jetzt schon sehr bald vor der Tür. Ja. Wie also sie können natürlich auch jederzeit noch weiter an dem Zeug iterieren, wie sie es jetzt aussehen lassen, aber zuerst hier aus der Tür rauszukommen und sagen, hier, alles durchsichtig und dann, nee, doch, man kann nichts lesen, dann doch nicht, ist halt auch ein bisschen arm.
Ja, es ging halt sehr schnell und sehr abrupt hin und her, so dass man sich eben fragt, wann wurden die Entscheidungen intern bei Apple getroffen? Man muss natürlich auch immer überlegen, dass diese Beta-Builds, gerade die erste Beta, die und auch die zweite Beta, die sind ja teilweise, wenn bei Apple der erste Feedback-Loop ankommt über Beta 1, da ist Beta 2 schon längst fertig zu dem Zeitpunkt. Also das wird teilweise auch ein bisschen vermixt in der Außendarstellung, dass dann Leute sagen, ja, hier kamen die Riesenbeschwerden und sofort hat Apple das und das gemacht. Nee, das haben sie schon vorher gemacht, weil sie selbst auch gemerkt haben, okay, das ist Quatsch oder funktioniert nicht oder ist nicht leserlich. Aber trotzdem ist dann das, was wir in Beta 3 sehen, da wird viel auch noch mal aus dem Feedback-Loop natürlich von außen dazugekommen sein, wo dann merkst, okay, da sind Elemente, da mussten sie definitiv zurückschrauben. Und jetzt kam dann natürlich, ist die Diskussion, wie es immer so ist, kippt die Diskussion dann von einer Seite in die andere Seite. Und die andere Seite ist jetzt, oh, Apple ist von seinen Designzielen abgewichen und hat sich wegen Feedback jetzt gleich wieder in die Gegenrichtung bewegt und schraubt alle Änderungen zurück. Und es ist halt natürlich, sind diese glasigen Elemente extrem entschärft worden, aber es ändert nichts daran, dass dieses neue Design Liquid Glass als Elemente natürlich weiterhin vorhanden sind und dieser Designumbruch, der wird so oder so kommen. Jetzt in welchem Detail da etwas mehr oder weniger milchglasig ist oder halt völlig durchscheinend glasig, das werden wir dann spätestens im September sehen. Und du hast eben schon gesagt, also ich meine, das ist ein Prozess, der kann auch noch bis iOS 27 und iOS 28 weitergehen. Also es ist ja nichts, was jetzt mit iOS 26.0 abgeschlossen sein muss, sondern das sind ja Sachen, die jetzt wirklich über Monate, wenn nicht Jahre hinaus halt verfeinert werden, wie wir es bei anderen, also ich meine, iOS 7 ist das beste Beispiel, also wie lange das gedauert hat und wie viele Schritte Apple vollzogen hat, um das wieder ein bisschen einzufangen, was da halt entgleist ist am Anfang.
Auf macOS scheint es noch ein bisschen mehr zu scheppern, so wie Elemente aneinander passen und wie da visuelle Hierarchien mit diesem System funktionieren, weil halt nicht ganz klar ist, gehört zum Beispiel der Sidebar mit einer Liste von E-Mail-Postfächern oder so, gehört der, ist das ein eigenes Ding, was früher eine Schublade war, oder ist das, geht das bis in die Titelzeile zu den Ampel-Icons mit hoch, oder solche Feinheiten sind noch nicht ganz klar. Wird sich schon auch auskaspern, ist auch ein bisschen egal. Aber wenn sie halt mit so einer großen Klappe ankommen und sagen, hier, Content voll gut und überall jetzt gleich, aber es funktioniert halt überall nicht gleich, weil Beschränkungen und Details von den einzelnen Systemen da reinspielen, da erwartet man natürlich von Apple ein bisschen mehr als jetzt von irgendwie Microsoft oder so, wo einfach alles wurscht ist. Aber selbst Microsoft ist ja mit so einem System, mit so einem Redesign wie diesem Metro-UI, also diesen großen Kacheln und so, hat sich da was überlegt und hat auch überlegt, wie ihre Metro-UI auf ihrem Windows Mobile und auf dem Desktop aussehen könnte und dass das auch für Touch-Tablets und ich bin nochmal nachgeschaut, Slate-PC ist super cool, das war die Aussage damals. Und wenn Slate-PC halt super cool ist, dann musst du halt auch eine UI dafür haben. Ja. Und die haben sich dabei auch was gedacht, hat sich dann rausgestellt, hat überhaupt nicht gezogen. Sie durften sich mal Metro nennen wegen dem Supermarkt und dann war es vorbei.
Ja, so schnell kann es gehen. Es wird mit Liquid Glass, weiß nicht, vielleicht kommt da auch noch irgendeiner aus der Ecke rausgesprungen und sagt, hey, Liquid Glass ist meine Burgerkette. Niemand darf das so nennen.
Naja, aber was die, du hast eben schon gesagt, was die Gerüchtelage zu diesem Zeug anging, da kam relativ überzeugende Gerüchte vorher daher von einem Herrn John Prosser, der hat sich schon ein, zweimal auf YouTube durch solche Dinge hervorgetan und der ist nur von Apple verklagt worden, weil er die Quelle für diese Leaks, also der hat so ein Video gemacht, wo er diese Glass-UI irgendwie ein paar Monate vorher so nachgebaut gezeigt hat. Ja? Mhm. Und Apple ist jetzt dahinter gekommen, wo das rausgetröpfelt ist, nämlich Apple sagt, ein Mitarbeiter hat sein Development-iPhone in seiner WG irgendwie liegen lassen. Der Mitbewohner hat den Passcode ausspioniert, hat dann dieses Telefon entsperrt und dem Herrn Prosser angeblich auf FaceTime dann gezeigt, wie dieses Telefon aussieht. Der Herr Prosser sagt, nee, so war es nicht, ich habe da nicht irgendwie ein hier das Telefon quasi gehackt und so. Aber das wird man dann im Prozess alles sehen und man sieht halt, wie diese Development-Builds von Apple halt bis zum Ende mit Telemetrie so gedongelt sind und halt genau gesagt werden, der hat einen FaceTime-Call gemacht und der hat aufgesperrt, hat zugesperrt und so weiter.
Ja, ich habe die Klage auch noch nicht komplett gelesen, aber es ist wie, also erstens ist es interessant, dass Apple wieder zu diesem, also zu einem rechtlichen Vorgehen gegriffen hat. Das haben wir ja jetzt schon sehr lange nicht mehr gesehen. Jetzt verklagen sie natürlich jemanden, der spezifisch so praktisch in diesem YouTube-Game ist. Das ist natürlich auch interessant, weil das nochmal was anderes ist als natürlich ein klassisches Medienunternehmen. Was sie ja nie, also die Klage geht nicht gegen ein klassisches Medienunternehmen, sondern praktisch eine Einzelperson, die halt publiziert, in dem Fall jetzt auf YouTube. Wir hatten damals vor hunderten von Jahren die Klage gegen Think Secret, was damals halt einfach ein Blog war, wenn du so willst, oder eine Webseite, wo halt eine Einzelperson eben Geheimnisse preisgibt. Und nach Apples Darstellung ist ja der Punkt, dass das die Geschichten oder das, was die Videos, die er produziert hat, aus diesem Material und diese Designentwürfe und Sachen, die er gezeigt oder nachgebaut hat, dass praktisch der Vorwurf ist ja, dass letztlich mit einer Art krimineller Energie da herangegangen wurde, um ja Firmengeheimnisse zu klauen.
Und das da, während er diese Demo quasi auf FaceTime gesehen hat, wie dieses neue Telefon aussieht, dass er dort noch weitere Geschäftsgeheimnisse von Apple auf diesem Ding hätte sehen können. Weiß man nicht, was da halt noch drauf gewesen wäre. Und jetzt hat er jetzt nichts davon irgendwie, also er hat ja nichts außer dem Design irgendwie nachgebaut und verraten, was da noch alles drauf gewesen wäre. Aber sie sagen halt, da wäre noch mehr Geschäftsgeheimnisse drauf gewesen und die soll er jetzt mal bitteschön nicht haben oder vergessen oder wie auch immer.
Also unklar, was da genau passiert. Irgendwie so ein Blitz in den, ins Gehirn, so rausblitzen. Ja, also sehr, sehr interessant. Wilde Geschichte natürlich auch, weil wir das jetzt einfach schon so lange nicht mehr gesehen haben, dass Apple spezifisch juristisch da vorgeht. Ich meine, wir haben ja jetzt immer wieder gesehen, dass Apple gegen eigene Mitarbeiter vorgegangen ist, die Sachen preisgegeben haben, eben auf verschiedenen Kontexten. Wir hatten ja auch diese eine Geschichte, wo ein Mitarbeiter per Signal-Chats halt Zeug an irgendeinen damals Wall-Street-Journalisten oder Wall-Street-Redakteur irgendwie Informationen weitergegeben hat. Und solche Sachen hatten wir auch gesehen, aber dass sie sozusagen jemanden, einen Medienschaffenden, um mal irgendein neutrales Begriff zu verwenden, also jemanden, der in irgendeiner Form Content produziert oder veröffentlicht, direkt zu verklagen, das haben wir eben sehr lange schon nicht mehr in der Form gehabt.
Es gab noch diesen einen Fall von einer Mitarbeiterin, die nicht als Freunde gegangen ist und gefeuert worden ist und sowas. Und die hat dann sich zum Beispiel auch hinterher beschwert, zum Beispiel, dass die Privacy von ihren Ohren verletzt worden sei, weil Apple halt Mitarbeiterohren gescannt hat, um AirPods irgendwie anzupassen. So ungefähr die Geschichte. Hm. Die hat das am Schluss mehr oder weniger recht bekommen. Ich weiß nicht, ob die Privacy von ihren Ohren auch davon, wie das da in dem Detail jetzt ausgegangen ist, aber das war halt auch eine Mitarbeiterin, die sich da sehr beschwert hatte, wie es wegen anderer Dinge auch noch dazugegangen ist. Aber auch solche, da hat sie eben auch gesagt, wie jetzt zum Beispiel die, oder war, vielleicht waren es auch nicht die Ohren, sondern Face ID, sondern während der Entwicklung von Face ID hat halt das Telefon von den Development-Geräten Video aufgezeichnet, von der Frontkamera, von der Infrarotkamera. Und das war zum Beispiel ein Detail, was wir jetzt aus der Geschichte da gehört hatten, was halt bisher nicht offensichtlich war, aber ich meine, natürlich haben sie bei der Face-ID-Entwicklung Kamerabilder von dieser Infrarotkamera irgendwann aufgezeichnet. Von wem jetzt genau? Keine Ahnung.
Ja, klar. Ich meine, das ist natürlich, der weiß ja auch nicht, was da intern an, was davon irgendwie intern natürlich kommuniziert wurde und wo da Fehler gemacht wurden. Es ist, glaube ich, sehr schwierig, das von außen abschließend zu beurteilen. Und ich meine, wir sehen natürlich jetzt bei dieser Geschichte halt, wie diese Form von Gerüchten halt entsteht und was da halt passiert. Wir haben ja in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen, dass halt einfach Leute bezahlt wurden, irgendwo in China aus einem Werk halt einfach Bauteile rauszuschmuggeln. Und also da gibt es ja die ersten Geschichten, die so im Laufe der Jahre gewesen sind, wie solche Leaks am Schluss entstanden sind und wer halt dahinter stand und wer an wen Geld gezahlt hat, aus welchen Gründen. Da war ja teilweise auch irgendwie Analysten involviert, für die das halt natürlich eine eigene finanzielle Anreiz ist, da Insider-Informationen zu haben. Die Medienwelt hat natürlich ein Interesse an diesen Informationen und am Schluss haben halt Nutzer ein Interesse an, weil Apples, das ist ja, ich meine, das ist irgendwie ein Teil von Apple seit mehr oder weniger jeher, dass dieses Gerüchtespiel da halt immer mit drumherum geht und die Fantasie und Aufmerksamkeit halt anregt. Und das ist natürlich, als Apple irgendwie eine kleine Firma war, war das halt sehr, sehr kleine Geschichten und sehr unbedeutend. Aber mit der Größe, die Apple erreicht hat, ist das natürlich was natürlich extrem weitreichend ist und entsprechende Auswirkungen halt auch hat.
Sie haben auch einen Mitarbeiter irgendwie verklagt, der soll Geschäftsgeheimnisse von der Vision Pro-Entwicklung jetzt zur Konkurrenz mitgenommen haben. Mhm. Okay, aber wenn du im VR-Brillenbereich arbeitest und erst bist du bei Apple an der Vision Pro und dann gehst du zu, ich weiß gar nicht, wo er hingegangen ist,
Snapchat
und arbeitest dort an Brillen weiter. Ja, okay, aber das ist halt nun mal auch irgendwie ein ähnliches Geschäft, wenn du jetzt bei Apple gearbeitet hast an den Large Language Models und dann im Foundation Model, was jetzt auf iOS 26 dann shippt und du wirst für 200 Millionen Dollar von Meta abgeworben. Okay, aber bleibt halt trotzdem, selbst wenn du jetzt im Hinterkopf noch diese Geschäftsgeheimnisse von Apple hättest, dann gehst du zu Meta und kaufst dir erstmal, weiß nicht, ein Lamborghini oder so.
Oder 20.
Ja. Und das ist halt nicht nur einer, die jetzt, das ist halt diese Meta-Poacherei, geht halt weiter. Jetzt haben sie den Chef von der Abteilung, haben sie sich eingekauft für einen dreistelligen Millionenbetrag und noch zwei andere aus diesem Team. Und da gibt es so eine Liste von, wie viel Meta jetzt für Mitarbeiter von OpenAI und Apple rausgeschmissen hat. Und die haben halt da jeweils pro Nase so einen dreistelligen Millionenbetrag in Papiergeld, in Spielgeld hingesteckt. Aber das ist natürlich schon eine, diese Entwickler von diesen Large Language Model Geschichten, die wachsen halt nicht auf dem Baum. Noch viel weniger als Feldwald- und Wiesenentwickler, sondern das ist halt eine recht große Mangelware. Und da ist jetzt so ein erhitzter Krieg drum um die Mitarbeiter entstanden, dass halt Meta einfach unendlich viel Geld rausbuttert. Und die wären vielleicht bei Apple auch besser aufgehoben. Also diese Foundation-Modelle, die lokal laufen, die sind nett. Aber gibt es jetzt dann halt mit diesen Leuten nicht mehr?
Ja, das ist halt alles sehr unklar. Also ich bin erstens sehr gespannt, was am Schluss Meta mit diesem ja doch sehr kreuz und quer zusammengeklaubt wirkenden Team macht. Auch so All-Star-Teams sind ja so ein bisschen problematisch unter Umständen. Also nur weil du irgendwie so die Besten zusammenmixst, das ist ja immer so ein Konzept. So, wir nehmen einfach die Besten und die werfen so auf einen Haufen und dann haben wir so das Beste. Das gibt es ja auch so. Ja, glaube ich, selbe Strategie irgendwie bei Fußball und keine Ahnung. Mhm. Radsport auch vielleicht. Wir müssen immer irgendwie die Besten zusammenwürfen oder All-Star-Teams sind halt irgendwie so eine komische Sache. Und ich bin halt neugierig, was sie da am Schluss was da bei Meta halt erstmal rausfällt. Und Meta hat ja sehr interessante zwar durchaus, aber auch sehr komische AI-Kisten bis jetzt gefahren, muss man am Schluss sagen. Also erstens, abgesehen davon, ja, also das natürlich, sie pressen es ja auch mit allem Druck in ihre eigenen Produkte hinein, so bis hin zu diesem berühmt-berüchtigten WhatsApp-Button, der halt nicht mehr weggeht und der halt immer präsent ist und Leute irgendwie, so wie bekomme ich WhatsApp-Button deaktiviert, ja. So gar nicht. Und diese Sachen sind natürlich, es ist halt interessant, dass Meta überhaupt an diesem Punkt jetzt angekommen ist, zu sagen, weil man sollte ja eigentlich meinen, dass Apple die Bude wäre, die genau das macht, sich nämlich dieses Team aus irgendwelchen irren Allstars an KI-Superleuten zusammenzusuchen, um halt ihre KI-Debakel irgendwie im eigenen Haus auf die Reihe zu bekommen. Aber tatsächlich macht es halt im Moment Meta und schnappt sich dabei auch zumindest bis jetzt Kernleute bei Apple. Die Frage ist halt, was ist überhaupt Apples Strategie nach vorne raus? Also wie sehr wollen sie da ihre eigenen Modelle vorantreiben oder sehen wir jetzt sowieso so einen Wandel, dass Apple entweder irgendwo auf die große Einkaufstour geht, also nicht an Einzelleuten, aber sich halt irgendeine Technik, also irgendein Foundation Model praktisch shoppt, oder sehen wir halt, dass Apple sowieso extern irgendwas sich halt mit irgendeiner Lizenzvereinbarung oder was sie auch immer machen wollen, andere Modelle halt integriert und damit, dass die eigene Modellentwicklung so ein bisschen zweitrangig wird oder auf die lange Bank geschoben wird. Also es ist sehr unklar, mir zumindest, was im Moment da, wie sie das jetzt hin und her schieben und was da ihre langfristige Strategie am Schluss ist.
Ich hatte den sehr lustigen Witz gelesen, so immer wenn jetzt OpenAI ein Video auf YouTube tut, das ist zum Beispiel gerade ein aktuelles, da sitzt der Altmann und 4 Kollegen sitzen daneben und bis zum nächsten Video sind 3 davon wegrecruited worden. Und von den letzten Videos, die sind jetzt, die Hälfte ist jetzt weg zu Meta, so ungefähr, ja. Mhm. Muss halt Meta zeigen, was sie mit dem Ding jetzt irgendwie anfangen, ob sie da was Sinnvolles gestemmt bekommen, weil das ja. Llama ist jetzt, das war jetzt das erste, was mit offenen Gewichten daherkam, aber das ist halt jetzt auch schon überholt von den anderen Geschichten und das ist ja. wesentlich, also die Entwicklung ist halt so rasend schnell und Apple macht jetzt da bisher eine nicht besonders gute Figur. Das hatten wir ja auch alles so besprochen, wenn auch die Foundation-Modelle ganz, ganz interessant sind. Aber es sind halt nur ganz kleine, die halt jetzt lokal laufen, die halt so ein bisschen zusammenfassen können, so ein bisschen was machen, aber halt keine großen Sachen reißen. Und es zeigt sich auch jetzt zunehmend bei den ganzen Geschichten, ich habe nachher auch noch ein paar Sachen, dass natürlich ist das Modell ein Teil, aber das, der zweite und jetzt aktuell gerade schneller sich bewegende und wichtigere Teil ist halt, wie man den Input und den Output von diesem Modell mit Tools bearbeiten kann. Oder wie das Modell auch selber Tools auslösen kann, um dann sinnvollere Sachen zu machen. Weil wir sind schon jetzt eine Weile nicht mehr an dem Punkt, wo alles Wissen in dem Modell drin sein muss, sondern das Modell muss halt wissen, ey, ich weiß das nicht, ich mache jetzt meine Websuche. Oder ich schaue mal auf GitHub nach. Oder ich mache irgendwas. Oder ich hole mir irgendwie anders diese Information rein und löse dann mit diesem neuen Wissen und diesem neuen Kontext auch irgendwas anderes Sinnvolles dann aus. Also ich weiß nicht, wie viel Basti jetzt so mit diesen ganzen Coding-Geschichten rumgespielt hat, aber das hat sich halt entscheidend verändert, dadurch, ja. dass das Modell weiß, so keine Ahnung, wie das funktioniert. Diese Bibliothek habe ich noch nie gehört, aber ich kann ja einfach die Dokumentation lesen. Und dann macht er das.
Ja, und das funktioniert ja schon inzwischen einfach viel besser als das. Ja, also das früher funktioniert, das ist wenig überraschend, aber das ist schon irgendwie ein Quantensprung, sag ich jetzt mal, in dieser großen Sprachmodellwelt.
Ja. Naja, und die andere Geschichte bei Apple ist halt noch, dass Jeff Williams jetzt dann demnächst in Ruhestand geht, aber so richtig. Also nicht wie alle anderen Top-Manager von Apple aus den letzten 20 Jahren, die halt schon gegangen sind, aber irgendwie halb geblieben sind. Der Einzige, der wirklich gegangen ist, Steve Jobs, der ist gestorben, aber alle anderen sind ja irgendwie halb geblieben oder zurückgekommen. Kannst du nicht noch Autoprojekt machen? Willst du nicht statt der Watch jetzt irgendwie Siri oder die Uhr oder das oder jenes? Also auch so ein Hin- und Hergeschiebe von den Top-Managern. Aber Jeff Williams sagt jetzt, okay, nee, ich bin jetzt was, 63 oder irgendwas, reicht jetzt, tschüss, Familie, Yacht, irgendwie Füße hochlegen, was ja cool ist.
Ja, also sieht zumindest so aus, als wenn da nicht noch irgendeine Kehrtwende kommt in den nächsten Monaten, war ja, glaube ich, die Ankündigung war, zum Jahresende ist er praktisch raus. Mhm. Und zwar wirklich komplett raus. Und das ist natürlich schon interessant.
Ja. Schauen wir mal. Ja, ja. Plötzlich wieder, hey, ich bin jetzt Fellow. Ja. Fellowship of the Loop. Alle, weißt du, hier völlig gut. Ich sehe schon, wie der jemand zurückkommt.
Ja, es ist halt faszinierend, wenn jemand aus der Position halt wirklich dann einfach mal sagen kann, okay, es war jetzt eigentlich gut. Ich glaube, wir hatten einen guten Run. Jetzt reicht es auch mal. Aber wir werden sehen, also spätestens zum Jahresende. Wir werden natürlich sehen, was es am Schluss bedeutet, also ob das nach außen hin überhaupt irgendwie merkbare Auswirkungen hat, weil Jeff Williams ist ja sozusagen, also ich meine, der ist natürlich Leuten, die mit diesem Apple-Game vertraut sind, ist der natürlich auch vertraut als Person. Ich meine, der ist ja auch schon, wie so viele andere in der Führungsriege, natürlich ein Urgestein, der da seit Dekaden halt bei Apple ist und damit, aber ich meine, es ist auf der anderen Seite ist es halt der COO, also der Operating-Chef für Operations und damit ist es ja nicht so super spannend nach außen hin, also wenn du jetzt irgendwie zumindest die Produkte oder an den Produkten des Unternehmens interessiert bist, ist dir, glaube ich, relativ wurscht, wer da der Operations-Chef ist.
Er war ja zumindest als theoretische Nachfolge für Tim Cook im Gespräch, aber er ist halt auch ungefähr gleich alt wie Tim Cook. Und Tim Cook ist auch lustig, auch so sehr lustiger Tweet, so das beste Interview zu Tim Cook-Nachfolge kommt von Dua Lipa. Ja, so, okay.
Okay. True.
Ja. Und Tim Cook hat gesagt, vor ein paar Jahren, also 10 Jahre bleibt er nicht nochmal. Aber es ist jetzt nur in den USA, siehe auch letzte Sendung, alles komplizierter geworden und nicht einfacher. Und an Nachfolgern jetzt aus der Firma ist nicht so viel Auswahl. Ne? Also könnte sein, dass er, wie heißt er, der Chef, Hardware-Chef nachkommt. Aber der hat ja auch mit Hardware erstmal jetzt, wie heißt er denn?
John Turnus.
Ja. Dass der vielleicht danach rücken würde, könnte sein, aber vielleicht hat der auch tatsächlich einfach nur Bock, geile Macs zu bauen und halt nicht sich irgendwie mit irgendwelchen Politikthemen rumzuschlagen.
Ja, aber ich meine, darauf läuft es ja am Schluss hinaus. Also dann, das ist ja tatsächlich der Punkt, dass ich meine, es ist halt so faszinierend, sich vorzustellen, wie halt Steve Jobs diese ganzen politischen Szenarien gehandelt hätte, die jetzt halt alle auf Apple zukamen. Also sowohl die ganzen EU-Kommissionsgeschichten als auch natürlich Trump und Strafzölle und China und all diese sehr heiklen Gratwanderungen da zu balancieren, wo du wirklich jemanden brauchst, der halt natürlich die Motivation auch hat, sich da durchzunavigieren und das zu machen. Also ich weiß auch nicht, ob das so ein sonderlich spaßiger Job ist, gerade wenn du jemand bist, der eben auf Produkte fokussiert ist, wie es ja Turnus ganz offensichtlich ist, also als Hardware-Chef, weiß nicht, ob der da so viel Lust hat, sich das ans Bein zu binden. Und es ist ja auch, wir hatten ja auch immer, zwischendurch kam ja auch Federighi mal so als möglicher CEO ins Spiel, also als möglicher Nachfolger, weil es natürlich immer interessant ist, dass bei Apple Leute werden natürlich auch der Öffentlichkeit präsentiert in einer gewissen Form und spielen auch in dem Narrativ rund um die Firma natürlich eine Rolle. Also was sind die für eine Figur in der Außendarstellung? Was für eine Rolle spielen die im Unternehmen und was präsentieren die halt? Und Federighi ist ja extrem prominent natürlich, zumindest mal auf der WWDC. Einen riesigen Teil natürlich von der jetzigen letzten Keynote war ja praktisch dann Federighi, was nicht weiter verwunderlich ist, weil es nun mal eben auch hauptsächlich um Software und die Betriebssysteme ging. Aber das ist natürlich dann schon immer ein interessanter Aspekt zu sehen, wen stellt halt Apple da jeweils auf die Bühne. Und früher war das natürlich noch viel offensichtlicher, weil Apple viel weniger Leute auf die Bühne und ins Rampenlicht gestellt hat, als sie das heute tun oder jetzt schon seit vielen Jahren tun. Aber ja, ich glaube, man kann da wenig am Schluss rauslesen. Turnus ist halt einfach im Gespräch, weil er halt relativ jung noch ist aus dieser obersten Führungsriege und weiß nicht, ob du dann jemanden ein Hardware-Produkt-Chef, ob du den, natürlich wirst du den auch irgendwie in eine CEO-Rolle einführen und einleiten können, vermutlich. Er wäre halt eine ganz andere CEO, was vielleicht sehr sinnvoll wäre, vielleicht auch nicht, weil die Frage ist halt, braucht Apple wieder einen Chef, der intim in der Produktentwicklung involviert ist, oder braucht Apple das nicht?
Dann gäbe es noch Joswiak, der ist auch in dem Alter, der ist 61, also nicht so viel Alter und Altersunterschied gewonnen. Ja, der wäre aber so von seiner Hardliner-Linie aus, was den App Store und diese Geschichten angeht und wie er halt so auf solche Fragen zu solchen Themen reagiert, näher dran. Aber der hat auch genug Geld. Also an welchem Punkt sagst du, okay, ich habe genug Geld, ich höre jetzt auf, ich gehe in Rente und wie Jeff Williams sage ich, ich würde mal gerne meine Familie wiedersehen.
Ja, aber meinst du, die machen das im Großen und Ganzen wegen der Kohle? Also am Schluss.
Aber ab irgendeinem Punkt nicht mehr. Die sind da alle drüber.
Ja, genau. Also da ist es ja nicht so, dass du sagst, also ich hätte jetzt irgendwie, ich habe keine Ahnung, was sie verdienen im Jahr, ich habe nicht nachgeschaut. Aber ich meine, das ist ja dann auch wurscht. Aber wenn du sagst, okay, ich bin jetzt in der Position, eine Firma wie Apple zu führen und zu leiten, das ist natürlich schon eine Herausforderung. Wenn du danach suchst, nach höheren Herausforderungen, und CEO von Apple ist jetzt eine höhere Herausforderung als alles, was alle anderen in der Firma haben. Also das mag vielleicht nicht mehr Spaß machen, aber wenn du halt irgendwie so darauf aus bist, irgendwie höher hinaus und geiler und mehr Kontrolle und mehr Verantwortung zu haben, dann ist es vielleicht auch wurscht, ob der eine jetzt älter ist als der andere oder ob jetzt Joss noch nicht ganz so alt ist wie Cook, weil die Frage ist ja nicht nur, wie alt bist du, sondern auch, wie verbraucht bist du. Wie lange kann ein normaler Mensch, der nicht Steve Jobs ist, so nochmal, diesen Beruf denn machen, bevor er komplett verrückt wird und keine Lust mehr hat? Also das, ich glaube ja nicht, dass Also ich glaube, dass Cook auch einfach keinen Bock mehr hat.
Hättest du noch Bock? Ne? Also ich meine, Tim Cook hat sich das ja, Tim Cook hat sich das ja nicht ausgesucht, ne? Würde ich behaupten. Der hat halt angefangen, ist er rübergekommen mit seinem Operations-Job und Steve Jobs krank geworden und musste übernommen werden. Irgendwie, die Bude musste ja weiterlaufen. Also irgendwer hat ihn so in den Rücken gestoßen, so Tim, mach mal du weißt schon, wie das hier läuft.
Und war nicht damals die Ansage, dass er das jetzt mal vorübergehend übernimmt? Mhm.
Aber war nicht vorübergehend. Geklappt. Das war schon klar. Also er ist war der designierte, klar, von Steve Jobs designierte Nachfolger, der
okay, das ich hatte übernehmen sollte.
Das ist Interim. Nee, das war nichts mit Interim. Der war wirklich, das ist jetzt der Chef.
Ja, schon, aber es war ja nicht klar, ob irgendwie Steve Jobs nochmal die Kurve kriegt. Ja, also in der Übergangszeit.
Ja, klar, es gab so eine kleine Übergangszeit, wo er kommissarischer Chef war. Das stimmt. Gab es garantiert letztes Element von ein paar Monaten oder Wochen oder wie lange das war. Das ging ja dann alles relativ schnell am Schluss. Aber ich glaube, da war schon relativ klar, dass das die Rolle ist, die ihm halt zukommt. Und ich meine, es ist ja, also mein Börsenwert und Unternehmenswert und Umsatzzahlen sprechen ja dann auch irgendwo für sich. Die Frage ist, also was halt diese Ära Cook angeht, die Frage ist halt, sind wir jetzt halt an einem Knackpunkt angekommen? Wir haben ja jetzt schon die ersten Analysten schreien hören, dass okay, jetzt wird es mal Zeit, dass irgendwie Führungswechsel bei Apple ist. Aber ist damit halt wirklich was gewonnen? Und wer wäre wirklich so ein großer Unterschied und wer sozusagen diesem Monsterkonzern halt gedient, wenn du wieder eine Art von CEO hättest, der eben involviert ist in diese Produktentscheidung? Weil ich glaube, das ist relativ klar, dass Cook sich da recht weit rausgenommen hat. Die Frage ist halt, sind wir an dem Punkt, dass er halt massive Fehlentscheidungen getroffen hat oder zumindest Sachen nicht gesehen hat und nicht gefördert und nicht gestützt hat, die Apple jetzt auf die Füße fallen? Also all die Geschichten, dass LLMs, okay, Chatbots ist, ist vielleicht ganz interessant, aber braucht man natürlich alles nicht. Und Siri ist super, muss sich keiner Sorgen machen. Grafik, GPU ist Nvidia, wollen wir nichts mit zu tun haben. Solche Sachen, die halt jetzt doch sich aufhäufen und natürlich den App Store und so jeden Penny oder Cent oder was auch immer für eine Währung aus den Entwicklern halt rauszupressen und die wie halt irgendwie Zulieferer zu behandeln. Das ist die Frage, ob wir halt an dem Punkt angekommen sind, wo sich das halt jetzt anfängt für Apple zu rächen, die Entscheidungen, Fehlentscheidungen, die sich halt häufen und dann rächen und irgendwann natürlich auch darin spiegeln, dass es halt bei Produkten Probleme gibt. Und da kann man fragen, sehen wir das bei der Vision Pro schon, weil sich kein Softwaremarkt wirklich darum gebildet hat bis jetzt. Und wir sehen es natürlich definitiv bei Siri, wir sehen es bei der KI-Problematik, dass Apple da Sachen verpennt hat, ob sie es so weit verpennt haben, dass sie das Ruder nicht mehr rumreißen können, das glaube ich, da ist die Frage ist noch nicht abschließend beantwortet. Also ich glaube, da gibt es noch genug Möglichkeiten. Und sie haben eine Reihe von, glaube ich, stimmig wirkenden Ansätzen gewählt, aber sie muss natürlich da noch einiges hinterherkommen.
Dass das Siri-Team so neben der restlichen Organisationsstruktur irgendwie alleine dagestanden ist und da so jahrelang irgendwie nichts gemacht hat oder nur daran gearbeitet hat, das Hate zu entfernen, war halt vielleicht blöd. Vielleicht war das aber auch, ich meine, wenn man sich damit abgefunden hat, dass das nie besser wird, dann ist das halt so. Ja? Das ist so, die Sitze in einem BMW werden nicht mehr bequemer. So gut, wie du da sitzt, sitzt du für immer.
Ja.
Und ich bin aber sicher, da arbeiten Leute bei BMW und bauen neue Sitze die ganze Zeit. Und vielleicht wird es dann doch irgendwann. Das ist ein schlechter Vergleich. Aber das mit Siri wenn Apple frühzeitig in Siri investiert hätte und frühzeitig das alte Siri weggeschmissen hätte, dann hätten sie da jetzt auch ein bisschen Vorsprung haben können, haben sie aber nicht. Sie hätten die Mitarbeiter. Also jetzt diese Mitarbeiter, die von Meta abgeworben worden sind, das sind größtenteils eher jüngere Leute, eher frisch eingewanderte Leute, die mit nur 100, 200 Millionen Dollar sehr zu beeindrucken sind. Ja, die haben jetzt da in ihren Verträgen drinstehen, ihr müsst irgendwie so lange bei Meta bleiben. Vielleicht auch mit irgendeinem Erfolgsschlüssel drin, dass du musst so viel Zeilencode von ChatGPT generieren lassen, damit du deine Aktien bekommst oder so.
Das ist eine gute Klausel.
Das war doch mal ein Ding, dass Mitarbeiter nach Zeilen Code bezahlt werden.
Das ist einfach die beste von allen Optionen.
Naja, aber die Leute, die jetzt halt nicht seit 40 Jahren irgendwie mit Apple verheiratet sind, die gehen dann halt auch einfach für einen dicken Batzen Geld. Und Apple scheint ja nicht bereit zu sein, da ein Gegenangebot zu machen. Also, weil Meta hat jetzt 300 Millionen Dollar angeboten. Von uns kriegst du 400, wenn du Siri fixst. Machen sie ja nicht.
Ja. Ja, schwierig zu beantworten, ob das halt auch wieder eins von den Problemen ist, was du einfach damit löst, dass du Geld irgendwo drauf wirfst. Also ich meine, das scheint ja Metas Strategie zu sein und wir werden sehen, ob die halt eben aufgeht mit diesem KI-Team, was sie da sich anhäufen im Moment. Und da kann man natürlich die Frage stellen, ob Apple nicht einfach zu knausrig ist, was das angeht, was die Mitarbeiterbezahlung angeht. Und wir haben ja gesehen auch, oder wir hatten zumindest diese Berichte gehört, dass da intern ja auch schon Spannungen sind, weil natürlich die KI-Teams oder erstens gab es ja mehrere KI-Teams, die an verschiedenen Stellen saßen und wo es intern ja offensichtlich auch durcheinander ging, aber dass auch neuere KI-Teams, dass die ja teilweise besser bezahlt wurden als sozusagen die klassischen Entwickler und da gab es schon Unstimmigkeiten und dann haben die irgendwie Essensgutscheine bekommen und dann waren irgendwie andere total angepisst davon, dass die irgendwie kostenlos Pizza essen gehen und also so weißt du, das sind ja oft so banale Kleinigkeiten, die irgendwie in Unternehmen halt dann auch hin und her gehen und wer da welche Privilegien hat und welche Vorzüge und natürlich, wenn die Verdienstspanne dann natürlich extrem auseinandergeht, natürlich eine eigene Eigendynamik, eine sehr ungünstige Eigendynamik entwickelt. Und das ist sicher eins der Probleme, dass Apple halt bei dieser ganzen Geschichte jetzt auch auflösen muss.
Und auch solche Oberflächlichkeiten, in Anführungszeichen, hatte ich auch gelesen, so wer darf ins Raumschiff bei Apple und wer muss in so einem alten Shit-Gebäude rumgammeln?
Ja. Ja? Ja. Also ich glaube, das Problem ist ja nicht nur ein finanzielles, weil klar ist, wie viel bekomme ich bezahlt, ist ein super wichtiger Punkt für alle Leute da draußen. Ich glaube, in dem Moment, wo du darauf angekommen bist, dass du Engineer bei Apple bist, da ist es nicht so, dass du sagst, boah, wie leiste ich mir jetzt morgen mein Essen? Ich glaube, an dem Punkt, da sind die Leute alle deutlich drüber. Klar ist auch, wenn du dann irgendwie im Silicon Valley wohnst, Lebenserhaltungskosten sind hoch, aber trotzdem, ich glaube, die haben da alle kein Thema. Die Frage ist natürlich immer so, fühlst du dich wertgeschätzt an deiner Arbeit? Das, was du machst, benutzen das nachher Menschen? Ist das irgendwie geil oder nicht? Und wenn du natürlich dann so ein Trainwreck hast, wie das halt dieses ganze Siri- und LLM-Universum ist.
Und wir haben das Autoprojekt, wo viele AI reingelaufen ist.
Wollen wir gar nicht drüber anfangen. Aber ja, wenn du und du darfst auch niemals was davon erzählen. Das kommt ja noch dazu, weil also spätestens wenn du halt an drei Projekten gearbeitet hast, die einfach nie was werden, weil sie dann doch keine Prio bekommen haben, doch keinen Fokus bekommen haben und dann wird irgendeine Brille gebaut und weiß ich nicht was und dieses und jenes, dann bist du es halt irgendwann auch leid. Und dann kommt plötzlich jemand, der sagt, pass mal auf, hier ist übrigens ein dreistelliger Millionenbetrag und ich zahle dir den, weil ich der Meinung bin, dass wir die geilste Scheiße dahinstellen und deswegen bin ich confident genug, dass ich dir so viel Geld gebe, dann ist der Weg halt nicht weit. Und ich, also jedes Mal, wenn wieder irgendwas rauspurzelt von irgendeiner Person, die vorher bei Apple gearbeitet hat, ist das einfach so ein grundlegendes Problem, was da bei Apple so immer wieder brodelt, die ganze Zeit brodelt.
Hast du den Post gelesen diese Woche? Das war eine Mitarbeiterin, die hat gearbeitet an Keychain und Certificates und so Security-Quatsch. Und die hat jetzt bei Apple aufgehört und hat gesagt, so diese übermäßig secretive Unternehmenskultur, wo ich nichts mit auf einer Konferenz, ich kann auf eine Sicherheitskonferenz gehen, aber ich darf mit niemandem drüber reden, was wir bei Apple gerade an Passkeys arbeiten. Ich keinen Bock mehr drauf, hör auf, mach doch einen Scheiß alleine.
Genau, das sehe ich ja total irgendwie, ich arbeite jeden Tag mit Entwicklern zusammen und das gehört zu den Dingen, die halt voll geil finden sozusagen. Wir haben eine Community mit Leuten, die ähnliche Sachen machen und wir können drüber reden, was wir Geiles machen und wir haben irgendwie XY rausgefunden und dann redest du mit jemand anderem und sagst, Alter, wie geil ist denn das und habt ihr noch das probiert und plötzlich wird halt befruchtet sich so ein Ökosystem gleichzeitig und jede einzelne Person in diesem Ökosystem wird halt irgendwie besser. Und das hast du natürlich nie, wenn du dieses eine Silo bist, das so wahnsinnig, wahnsinnig secretive ist. Ich meine, der einzige Schritt, den man ja noch weitergehen könnte, ist, das ist natürlich rein fiktiv, dass du deinen ganzen Mitarbeitenden so die Möglichkeit gibst, ihr Arbeitsgehirn vom privaten Gehirn zu trennen, damit sie, wenn sie nach Hause gehen, andere Menschen sind. Aber das sollte man immer verfilmen, das wäre einfach eine gute Idee.
So eine Art Aufzug bräuchte man, der das so zwischen diesen zwei Welten teilt. Ja,
und das wäre gut.
Das könnte man, ja. Insofern ist natürlich Severance nochmal sehr viel lustiger, wenn du dir das anschaust, als wäre es einfach Apple. Auch mit dem gottgleichen Gründer und diese ganzen
Geschichte.
Ja,
klar, aber ich meine, das ist aber ja auch ein offensichtliches Problem, was Apple zumindest in Teilen erkannt hat. Also sie haben ja gerade ihren Forschungsgruppen gerade rund um maschinelles Lernen und auch KI natürlich da schon immer ein bisschen mehr Freiheit ja eingeräumt, zum Beispiel Papers zu publizieren und zumindest in dieser wissenschaftlichen Community in irgendeiner Form präsent zu sein. Aber die werden natürlich auch an einem gewissen Punkt in irgendwelche Einschränkungen und Nicht-Rede-Geschichten reinrennen, die wahrscheinlich frustrierend und nervend sein können. Und wenn du dann natürlich bestimmte Vorstellungen hast, dass du halt, Apple ist halt nicht an dieser Frontgrenze, an dieser vorderen Grenze von KI-Entwicklung im Moment. Sie versuchen das irgendwie in ihre Betriebssysteme zu integrieren und einzubauen und umzusetzen und so als Funktion, so wie wir wollen eigentlich KI gar nicht groß zeigen, sondern es ist halt einfach eine Funktion, die versteckt ist. Und du willst aber lieber halt wild da nach vorne brechen, dann bist du da wahrscheinlich bei Apple auch einfach falsch aufgehoben im Moment. Und deshalb verwundert es wenig, dass abgesehen von diesen irre hohen Geldangeboten, dass da Leute abwandern. Ich glaube, da werden selbst Teile von denen abwandern, die nicht irgendwie mehrere hundert Millionen Dollar an Gehaltsdingern angeboten bekommen. Weil ich meine, wenn du an der Position arbeitest, hast du sowieso ein gewisses Know-how und eine gewisse Form an Fähigkeiten, dass du natürlich, wenn du den Anspruch hast, da an irgendwas Eigenem oder irgendwas weitreichenderem zu arbeiten, dann vielleicht sowieso woanders landest. Oder dann sagst du, warum soll ich nicht gleich irgendwie zu OpenAI gehen? Oder von mir aus halt auch zum Meta.
Also ich wüsste, wieso man nicht zu Meta geht. Jetzt
ja,
so allgemein, aber es ist.
Ja,
das scheint
ich mein,
ja auch Leuten so ein bisschen egal zu sein.
Das ist wahrscheinlich dann an einem gewissen Punkt halt auch eine Frage des Geldes und wo man dann am Schluss landet und was man damit sich selbst vereinbaren kann.
Ich bin nochmal am Prime Day, bin ich nochmal eine halbe Stunde vor diesem Angebot gestanden, die MetaQuest 3S für 267 Euro.
Schon sehr guter Preis.
Sehr guter Preis. Und habe ich mir gedacht, nee, komm, geh weg, lass. Die kriegen keine 267 Cent von mir.
Ja, ist immer schwierig. Also ich meine, Berufs- und Arbeitgeberwahl ist natürlich immer sehr, sehr kompliziert. Also klar, mit so einem Scheck, den dir der Marc ausstellt, da ist die moralische Flexibilität höher als bei anderen möglicherweise. Die Frage ist, kriegst du dann die Leute, die du da haben willst? Also, weil die Frage ist ja auch, weswegen kommen die dann zu dir? Kommen die dann zu dir, weil dieser Scheck da ist und alles andere ist ihnen wurscht? Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn der Marc zu mir sagen würde, guck mal, hast du schon mal so viele Nullen gesehen? Weiß ich nicht. Also ich sage, ich finde die Firma wirklich scheiße, aber ich weiß nicht, wie scheiße ich die dann noch finden kann.
Und wenn der Marc zu mir kommt und sagt, hier irgendwas mit Nullen, dann sage ich, der größte Null bist ja wohl du.
Ja, schon. Aber solange er die dann nicht am hinten wegstreicht, kann man eben.
Das ist so eine Challenge, so Mr. Beast-mäßig. So, wie viel Geld muss dir Mark Zuckerberg geben, damit du bleibst?
Ja, damit ich erstmal komme. Das ist ja der erste Schritt, zu sagen, okay, kommst du mal so ins Schiff. Mhm. Ja, schwierig.
Ja, naja, gut. Wir werden sehen, wie das mit den Geschichten weitergeht. Wir werden vielleicht auch daran ablesen können, ob das. Dass das Homepad irgendwie ankommt oder nicht. Also das Homepad-Hardware scheint ja relativ fertig zu sein, aber ohne die Intents und ohne die Serie, die damit spielt, können sie es auch einfach lassen. Und wenn es nie so weit kommt, dass das wirklich ernsthaft fertig ist und gut genug ist, dass sie shippen, dann können sie das Produkt auch einfach wieder einstampfen. Und das ist nicht wirklich angesagt wie die AirPower, aber so gut wie.
naja.
So gut
also wie. Eigentlich gar nicht. Aber du hast natürlich recht. Also ich glaube, bei den App-Intents könnte man sagen, da kommen sie definitiv voran in irgendeiner Form. Also ich glaube, das kann man jetzt sehen, zumindest auch schon in der Beta-Phase, wie da so jetzt mehr Bausteine gezimmert werden und die Anreize für Entwickler, glaube ich, besser gestreut werden, um sich da in dieses App-Intense-Game zu integrieren, wenn es Leute nicht sowieso schon längst getan haben, weil du halt einfach an immer mehr Stellen der Betriebssysteme damit Funktionen von deiner App halt anbieten oder File bieten kannst oder wie man es auch immer beschreiben möchte. Und die Motivation damit, glaube ich, langfristig eine höhere ist. Also ich glaube, App Intense werden wir durchaus als eine sehr weit verbreitet unterstützte Basis auf längere Sicht sehen. Aber das löst natürlich das Siri-Problem nicht. Also allein, selbst wenn die App Intense dann das Level erreicht haben, das sie sollen und das von genug Apps unterstützt wird und da Funktionen bereitstehen und die Betriebssysteme, die eben nutzen, zusammensetzen können und du das eben auch in ein neues Interface für dieses fast angekündigte Homepad stecken kannst, dann hilft es ja immer noch nicht, wenn du mit diesem Homepad nicht sprechen kannst. Weil dann hast du diese verdammte Steuerungszentrale an der Wand hängen oder in der Küche stehen und sagst, schalte bitte die 3 Lampen im Wohnzimmer aus und die 2 in der Küche an. Und hier habe ich durch Zufall mein Müsli auf den Boden geschüttet. Wäre es nicht mal gut, wenn da so ein Reinigungsroboter vorbeikäme? Und dann sagt Siri so, ey, Timer auf 4 Minuten.
Ja. Und hier ist ein Rezept, das ich zum Müsli im Internet gefunden habe.
Und hier ist die Google-Suche für ein Müsli-Rezept.
Kipp noch ein bisschen Milch auf den Boden, dann stimmt's. Naja, aber jetzt auch bei so einem Projekt, also wir gehen mal davon aus, Apple hat ein Homepad in der Schublade liegen. Ja, das soweit irgendwie
so Gerät. So wie du das HP.
Richtig.
Ja.
Das habe ich noch hier liegen?
Nee, natürlich.
Ist irgendwo da
drin. Irgendein anderes liegt's. Hast du da sicher noch.
Ja. Ich, allerdings. Aber jetzt ist die Frage bei so einem Produkt, was irgendwie hardwaremäßig relativ fertig ist, schrauben die jetzt noch an einem Plan B? Ja, also schraubt das Team, was jetzt an dem Homepad arbeiten sollte oder wie auch immer das organisiert ist von der Software her. Aber überlegen die sich jetzt einen Plan B für dieses Produkt, falls Siri weiterhin stinken sollte? Also bauen die noch ein anderes Interface, wo auf dem Ding irgendwie doch tvOS einfach nur läuft oder dass es tatsächlich ein abnehmbares iPad wird oder wie auch immer? Weil ich glaube schon, dass es irgendwo in Wohnungen noch leere Plätze gibt, wo ein Apple-Gerät noch hinkommen könnte. Aber wenn sie es halt komplett verschlafen mit Siri, dann bräuchte es ja noch irgendwie eine andere Option, um dieses Gerät aus der Tür rauszubringen. Und dann kann man immer noch in 5 Jahren, wenn Siri clever ist, sagen, okay, jetzt kommt das große Update für die Homepads, die ja schon millionenfach in den Häusern hängen. So wie jetzt theoretisch Amazon sagen könnte, wir haben ja ganz viele Echo-Lautsprecher draußen rumstehen. Die meisten werden jetzt mit Schnips, Alexa Plus irgendwie super smart. Also nein, passiert nicht, aber grundsätzlich Option gäbe es.
Ja, klar. Also so ein Soft-Launch wäre natürlich vorstellbar, als Notlösung zumindest. Also ich glaube, Apple wird es wahrscheinlich bevorzugen, wenn sie weiter wären oder zumindest auf dem Stand wären, was halt für Siri angekündigt war, jetzt für iOS 18. Und auf dem Stand sind wir ja jetzt noch nicht, abgesehen von irgendeiner ferneren Zukunft, in der Siri vielleicht in irgendeiner Form von einem Sprachmodell sinnvoll zur Kommunikation befähigt wird. Für irgendeine Art von Kommunikation. Von den Fragen, wie sinnvoll das dann ist und ob dann Siri für zum Beispiel eben auch einfach, da sind wir ja auch schon in der Vergangenheit, also diese Idee, dass Siri dann eine Websuche durchführt, um Informationen nachzuschlagen, um Sachen zu überprüfen und dir dann ein Ergebnis zu liefern und irgendeine Form von sinnvollen Zusammenfassung vorzutragen. Davon sind wir ja gefühlt meilenweit entfernt im Moment. Und bis das so weit ist, bis Siri auf diesem Level ist, ist ja der Rest der KI-Branche schon wahrscheinlich auf einem ganz anderen Level gelandet. Ob das jetzt irgendwie ich meine, im Moment schießt sich ja jetzt wieder alles auf Browser und KI-Integration in Browser ein und wo wir dann mit Chatbots sind an dem Punkt und all diesem agentischen KI, was auch immer die am Schluss dann, ob die sich dann im Schluss für einen durch den Browser klickt oder was auch immer sie macht. wenn halt das tatsächlich zu einem greifbar sinnvollen Produkt wird, dann ist halt Apple ist halt immer eine Stufe mehr im Hintertreffen dann, je schneller das natürlich vorangeht. Und es geht ja sehr schnell voran.
Man könnte argumentieren, dass die HomePods, dass die ja auch nur soft gelauncht wurden.
Ja, bis heute.
Die können ja jetzt nicht richtig irgendwas.
Das ist richtig. Und sind die halt Airplates, hat sich auch, genau, hat sich auch keiner mehr drum gekümmert seit Jahren. So richtig.
Ja, aber, also ohne jetzt einen HomePod zu haben, aber können sie nicht das, was man von ihnen erwartet? Ich habe Freunde und ja, so echte Menschen, die haben HomePods zu Hause, stehen überall, und was die mit denen machen ist, die sagen denen zum Beispiel irgendwas, stellen einen Timer, was man so Siri sonst auch sagt, und Siri macht dann auch das, was sie tun soll, oder sie sagen, spiel mal Musik XY, oder sie machen vom iPhone aus, sagen sie, okay, ich würde jetzt gerne XY hören und bitte auf den zwei HomePods, und dann macht's Bäm, und dann spielt es da.
Ja, das geht schon, nur die Sprachinteraktion ist halt so bröckelig, wie Siri überall ist, und du sagst halt, weiß nicht, spiel die Beatles, und dann kommen halt irgendwelche Songs von Käfern, ja?
Ja, also da, your mileage may vary. Ich kenne da halt auch Leute, die das 17 Mal am Tag benutzen, und die Kinder auch, die ja oftmals nicht so gewählt in der Wortfindung sind, gerade wenn du irgendwie so ein 4-jähriges Kind zu Hause hast, das dann irgendwie sagt, spiel, weiß nicht, was das dann, Paw Patrol oder so, und da passiert genau das, was man möchte, nämlich Paw Patrol plärt los, oder auch was man nicht möchte, je nachdem, wer die Person ist, die das konsumiert.
Ja? Nebenfrage, Paw Patrol sind Feuerwehrhunde, richtig?
Richtig.
Nein, nur Marshall ist ein Feuerwehrhund. Chase alles, ist ein Polizeihund, okay. Dann ist Rubble ist der Baggerhund.
Also man könnte sagen, uniformierte Hunde.
Okay, weil ich habe gesehen, dass Amazon Prime hat so eine ähnliche Hundeserie, aber mit Bauarbeiterhunden nachgebaut. Habt ihr das schon gesehen?
Ist das Rubble and Friends?
Maybe.
Weil das ist natürlich ein Spin-off. Das ist doch ganz klar. Du bist einfach noch nicht deep genug in diesem Paw Patrol.
Ich dachte, das ist
ich
so
beneide
ein,
dich
so ein
dazu.
Rip-off.
Nein. Das gehört dazu, alles. Und das Lustige ist, es ist ein Spin-off, und es ist literally ein Spin-off, weil Spin Master das macht. Das ist einfach... Alles daran ist ein Treppenwitz an diesem ganzen Scheiß-Universum. Und ich wünschte mir, ich wüsste nicht so viel darüber. Das ist furchtbar.
Naja, bei IKEA haben wir gesehen, dass sie sich von den Sonos-Lautsprechern getrennt haben. Und jetzt sehen wir auch, wo sie sich hingetrennt haben, nämlich zu Spotify. Da gibt es jetzt neue hässliche Lautsprecher. Da haben sie jetzt einen Bluetooth-Lautsprecher mit einer Spotify-Taste hergetan. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein altes Röhrenradio, aber in Gelb, Pink und Schwarz. Und für 50 Euro ist halt jetzt, oder Dollar zumindest, ist halt jetzt ein bisschen ansprechenderer Preis mal so zum Mitnehmen als jetzt diese 120 Euro Sonos-Boxen, und wahrscheinlich auch wesentlich einfacher gestrickt innen drin. Da ist jetzt halt wahrscheinlich weniger Kram. Aber wenn du mal so eine Sonos-Box aufgebaut hast oder dir einen Teardown angeschaut hast, da war schon so viel Kram drin. Das war auch so ein schöner Verstärker. Der Verstärker war überdimensioniert für den kleinen Lautsprecher. Leute haben sich auch einen Spaß gemacht und haben den Verstärker aus dem Sonos-Lautsprecher rausgerissen und einen richtigen Speaker dran gehängt, was dann besser klingt.
Nicht schlecht.
Ja. Solche Späße. Aber ich denke schon, dass die kleinen HomePod Minis, die gibt es doch so auch so zum Mitnahmepreis, so irgendwie im Wühltisch, ne? Also das ist ja auch so eine ähnliche Hausnummer, nicht ganz, aber fast.
Ja, also man kann nicht so furchtbar viel an denen kritisieren, aber es gibt halt auch nicht besonders viele an ihnen hervorzuheben, glaube ich. Also das macht sie halt zu einem komischen Produkt. Und die großen HomePods, da haben wir ja gesehen, dass Apple auch hin und her schwankt. So, ja, die gibt's jetzt. Und dann, oh, eigentlich haben wir keinen Bock mehr drauf. Und dann, ach doch, jetzt gibt's den irgendwie wieder. Okay, und dann passiert aber gar nichts mehr. Und bei den Mini-HomePods war ja Apple auch, ich meine, die größte Ankündigung war ein Press-Release über eine neue Farbe von Stoff vom HomePod Mini. Also ich meine, das glaubst du eigentlich nicht. Und dass ja Zeug rausfallen kann, Audiozeug aus Apple, sehen wir ja zumindest bei Beats. Warum Apple jetzt gerade mit HomePods und auch den AirPods, also auch AirPods Pro ist ja so ein bisschen so, wo sind denn eigentlich AirPods Pro 3? Mhm. Also ja, wo sind die? Und ich meine, man kann Apple ja nicht vorwerfen, dass sie die AirPods Pro 2 jetzt nicht softwareseitig gepflegt hätten in den letzten Monaten und Jahren. Also da kam ja kontinuierlich Zeug hinterher. Aber das ist Apples Audiosparte, also Apples eigene Audiosparte, weiß nicht so recht, was da los ist. Und Siri spielt da ja auch so ein bisschen mit rein, weil HomePods eben nun mal essentiell über Siri gesteuert werden. Und ich bin schon neugierig, ob sie jetzt mal den Anlauf wagen, dass halt auch bei den HomePods was passiert. Also auch der Mini ist ja inzwischen 5 Jahre alt und abgesehen von diesem Midnight Blue Stoffding, der genauso aussieht wie der andere, hat sich ja nichts hardwaremäßig ernsthaft getan an diesen Lautsprechern. Und die sind nett. Ich meine, was kosten die? Der Straßenpreis ist wahrscheinlich irgendwie 70, 80 Euro. Kannst jetzt vielleicht auch nicht dich furchtbar beklagen. Die machen einen netten Sound. Wenn du 2 davon hast, ist das alles okayisch. Also irgendwo, um die irgendwo im Haus natürlich rumfliegen zu lassen, finde ich an denen auch wenig auszusetzen und wüsste auch nicht so richtig eine Alternative. Wir hatten uns ja da auch schon das ein oder andere Mal drüber unterhalten, was denn da die sinnvolle Alternative wäre zu diesem. Das ist ja das Problem inzwischen geworden und das dadurch, dass Sonos seinen eigenen Berg an Problemen hat, weiß man nicht mehr so recht, was da der Ausweg ist aus dieser Geschichte.
Und dauern halt aber auch solche Softwareoptionen wie jetzt, was mit tvOS 26 kommt, dass du wirklich ehrlich echt immer ein Airplay-Ziel als deinen Standard-TV-Ausgang nennen kannst. Mhm. Das mache ich jeden Tag 3-mal. Stelle ich diesen scheiß Lautsprecher um auf, geh mal auf diese Sonos-Boxen.
Ja.
Und bei YouTube 2-mal. Bei YouTube musst du nämlich in das Video rein, dann raus, dann nochmal rein, dann damit es geht.
Sehr gut.
Das ist unglücklich, sowas. Aber gut. Bei Bits & The Plus haben wir vorher in der Pre-Show drüber geredet, wie ich auf ein Konzert gegangen bin und dabei sehr nass geworden bin, zum Beispiel. Basti war auch dabei, Basti war nicht so nass, weniger nass. Wenn ihr Details hören möchtet, dann bitte so Plus klicken.
Ja, das ist spannend. Solltet ihr euch nicht gehen lassen.
Und in der Postshow gucken wir noch, wie Basti essen gegangen ist in Regenbogenfarben, auch sehr gut. Auf jeden Fall, bitte so Punkt Plus, Sendung direkt unterstützen. Herzlichen Dank an alle, die es tun. Nämlich genau, bei diesem Konzert war das nämlich so, ich wollte einen Gehörschutz tragen, habe mich erinnert, die AirPods, die können doch jetzt auch laute Geräusche reduzieren und durch diesen Pass-Through-Modus habe ich sprechen hören über die AirPods Pro 2, kann man benutzen, um auf Konzerten guten Sound zu haben und sich die Ohren nicht zu ruinieren.
Also habe ich selbst gehört, dass das so sein soll.
Ja, dann habe ich das mal ausprobiert auf diesem Konzert. Wir sind relativ genau unter der zweiten Line irgendwie drunter gestanden, aber es war jetzt nicht krass laut. Es war okay für ein Konzert.
Ja, genau. Also man hätte das zur Not ohne Gehörschutz machen können. Geil wäre es nicht gewesen für die Ohren, aber so im Vergleich zu anderen Konzerten, auf die ich ganz gerne gehe, war das entspannt.
Ja, und das hat schon grundsätzlich funktioniert. Ich habe das probiert mit Noise Cancellation und mit Adaptive. Und in Adaptive kannst du ja auch noch 3 Stufen einstellen, wenig, mittel, viel Noise rein oder rauslassen. Und das hat sich für die Mitten bis Höhen auch okay angehört und es hat auch den Pegel ordentlich gedämpft. Aber die Bässe, die haben halt jedes Mal bei jedem Bass, hat das halt so sich angefühlt, als würde mir jemand auf die Ohren draufhauen. Mhm. Also so spürbar. So wie du auch den Bass im Magen spürst, war das halt so, dass ich jeden Schlag auf den Ohren gehört habe und so richtig nicht gut. Und der ist auch laut geblieben, obwohl der eigentlich hätte auch reduziert werden sollen. Alleine durch die mechanischen Verschluss, durch die Silikontipps. Noch ein Hörer gefragt, ob die Silikontipps bei mir passen. Also ja, die M-Größe, die passt bei mir ziemlich perfekt. Der Fit-Test sagt auch, M ist gut. Und wenn ich S rein tue, dann spüre ich auch und höre ich auch, dass das nicht so gut funktioniert. Also in dem Fall hat dieses Ding für Konzerte zumindest für mich nicht funktioniert. Vielleicht, weil wir zu nah an dem Ding dran waren, an den Lautsprechern. Vielleicht war das irgendwas. Aber jetzt auch für dieses Konzert war es auf jeden Fall nichts. Dann habe ich einfach so passive Stöpsel rein. Das war dann okay.
Ja, und auch die Bässe waren jetzt nicht besonders unangenehm. Nee, dass man
das hat sich auch okay angehört.
Hätte ausrasten müssen.
Das war jetzt auch nicht irgendwie, die Location war so ein Zelt. Das war jetzt auch nicht so schlecht wie dieses, wie heißt das in München Nord beim MOC, diese Halle?
Zenit.
Zenit, die ist zum Beispiel katastrophal, was die Akustik angeht. Das war aber jetzt in dem Fall auch nicht das Problem, weil bei dem Zenit hast du halt vorne Bass, hinten eine gerade Wand und dann kommt der Bass nochmal zurück und dann hast du ein lustiges Echo, was nicht gut klingt.
Da hängt so ein bisschen Mollton rum, aber der macht es halt nicht gut.
Nee. Und also auf jeden Fall, ich würde mir, wenn man das mal probieren möchte, für eine laute Veranstaltung noch irgendwas anderes mitnehmen an Gehörschutz. Du hattest da diese, wie heißen die?
Genau, ich hatte die Loop dabei, die hier schon mal gepickt hat. Die waren sehr fantastisch. Also die funktionieren bei verschiedenen Musikstilen, funktionieren die unterschiedlich gut oder schlecht. Also schlecht funktionieren sie bei keinem, aber unterschiedlich Musikstilen funktionieren sie unterschiedlich gut. Und jetzt gerade bei Air haben sie ganz fantastisch funktioniert, weil sie einfach quasi nichts weggenommen haben von der Musik. Also jeder Teil davon war klar hörbar, aber es war einfach, als hätte jemand an dem Lautstärkerädchen ein bisschen gedreht.
Also es gibt ja diese eine, die neueste Gehörschutzfunktion, die, glaube ich, gleichzeitig auch mit dem Schwerhörigkeitsmodus, der für mich interessant ist, gekommen ist bei den AirPods Pro 2. Der ist ja, zumindest soweit ich das überblicke, in Deutschland immer noch nicht verfügbar. Also diesen spezifischen Gehörschutzmodus, den Apple für, hey, geh mal mit deinen AirPods auf Konzerte, der ist nur, glaube ich, in USA und Kanada, Nordamerika irgendwie verfügbar. Den gibt es bei uns nicht, den Modus. Der ist aus irgendeinem Grund nicht freigeschaltet oder nicht aktiv. Es gibt den Modus laute Geräusche unterdrücken oder so, aber den gab es schon vorher. Und ich kriege jetzt aus dem Kopf nicht mehr zusammen, wie sich die zwei Modi im Detail unterscheiden. Aber sie haben dann dieser laute Geräuschemodus, der ist im Prinzip darauf ausgelegt, dass wenn du an der Straße lang gehst oder so und dann halt ein lauter Laster an dir vorbeifährt, dass das irgendwie ein bisschen abgeblockt wird. Aber sie haben eben einen spezifischen Modus nachgeliefert und gebaut, der letztlich darauf ausgelegt war, gerade in dieser Konzertsituation, die Lautstärke zu minimieren und eben den Sound ansonsten oder die Soundkulisse oder wie auch immer man das korrekt bezeichnen möchte, halt durchzulassen, ohne den Sound, den Konzertsound zu beeinträchtigen. Also das heißt, dein Gehör zu schützen, aber dir nicht das Sounderlebnis zu nehmen. Und diesen Modus gibt es, glaube ich, immer noch nicht hier. Der kam. Ich weiß nicht, ob das eine Regulierungsgeschichte ist oder dass sie da irgendeine Freigabe nicht haben oder warum auch immer. Aber ich glaube, der ist in Deutschland einfach, also oder überhaupt außerhalb, nicht nur in Deutschland, sondern nicht verfügbar, sondern glaube außerhalb der USA oder außerhalb von Nordamerika ist der, glaube ich, nicht verfügbar. Also ich weiß nicht, ob das mit der Beta-Firmware jetzt irgendwie freischalten kannst, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Für den gibt es auch keine Einstellungen. Der ist nicht sichtbar in den Settings. Es gibt keine Einstellung, den an- und auszuschalten. Der ist einfach aktiv, wenn Apple das aktiv schaltet. Aber das tun sie offenbar nur in Nordamerika. Das heißt,
dann wäre es vielleicht mit dem Modus besser gewesen, vielleicht auch nicht. Also tatsächlich die Einstellung, die heißt nur so Reduce Noise.
Genau.
Ja, und dann wie viel. Und ob das Konzert jetzt Noise ist oder nicht, ist eine Geschmacksfrage. Aber ich fand das jetzt ganz gut. Okay, das kann nochmal anders sein. Das hatte ich jetzt nicht im Hinterkopf, aber gut. Ich hatte auch leider auf meiner Apple Watch, ich hätte dann gerne einen Schallpegel gesehen, was die Apple Watch da gemessen hätte, aber das war aus. Und ich glaube, ich habe es ausgemacht, weil das immer in der Dusche genervt hat. Hey, die Dusche ist zu laut.
Da gibt es viele Situationen, in denen dieser Geräuschwarnung anschlägt. In der Dusche kann man es verhindern, wenn man vorher dran denkt, den Wassermodus scharf zu schalten, weil dann warnt er dich nicht mehr vor den Wassergeräuschen. Aber zum Beispiel, wenn du Fahrrad fährst und nicht kein Fahrradtracking, keine Fahrradaufzeichnung machst, dann warnt er dich halt auch, weil der Fahrtwind halt in die Uhr reinpfeift und dann oh, laut, laut, Achtung, Achtung, Gehörschaden, Vorsicht, Fahrradfahren ist gefährlich für dein Gehör.
Ja, du, das kann durchaus sein, wenn du so eine Boombox hinten drauf hast, wie das hier die Leute gerne machen.
Ja, natürlich, oder? Gibt ja die so zum Radio vorne ranfahren. Das ist gutes Konzept.
Ja, der Hörer, der auch bei dem Konzert war, der John, der sagt, der hat bei dem Konzert 3 Lautstärkewarnungen bekommen. Aber schau doch mal bitte nach, was die in der Health-App für einen Schallpegel aufgezeichnet worden ist. Hm. Und in der Health-App wird ja auch aufgezeichnet, wie viel die AirPods diesen Pegel gesenkt hätten. Und da habe ich jetzt natürlich auch keinen Wert dafür in der Health-App drin. Das wäre ganz interessant zu sehen. Aber wie gesagt, so besonders laut war das nicht. Also andere Konzerte sind durchaus lauter und ich weiß nicht, wie man das misst, jetzt wenn du so ein Open-Air-Konzert irgendwann mit Taylor Swift oder so nimmst oder so ein Kram, das ist ja nochmal viel lauter, weil es dann draußen ist. Aber das kriegst du nicht alles ab, weil es halt auch draußen ist.
Ja, das vermutlich. Ist
schwierig. Und ich hatte zum Beispiel, München hatte so Leistungsbeschränkungen für, glaube ich, Rolling Stones und Metallica. Die dürfen nur ihre Verstärker auf so viel Watt aufdrehen und so ein Zeug hatten die dort Vorgaben. Ja. 101 Max, sagt er. 101 Dezibel Max. Ja.
Jetzt nicht direkt leise.
Aber geht auch lauter.
Geht auch lauter, ja, genau.
Okay, gut, danke, danke schön. So, ansonsten, ich habe, ist jetzt nicht die Saison dafür, aber trotzdem meine Heizkostenabrechnung 2024 bekommen. Und die ist äußerst undurchsichtig, weil ich hatte mir jetzt letztes Jahr hatte ich mir diese drei smarten Thermostate besorgt und die waren jetzt hauptsächlich damit beschäftigt, so Zeitpläne abzufahren. Wann bin ich wo? Und wenn ich zum Beispiel im Studio habe ich jetzt keins drin, aber da bin ich halt sehr flexibel, mal, weil die Sendung mal da ist, mal tagsüber und mal nicht und keine Ahnung. Und deswegen habe ich jetzt mal in die drei Räume, wo ich gemeint habe, dass sie am meisten bringen, diese drei Thermostate reingehängt und habe halt da mal zeitgesteuert oder auch manuell über HomeKit diese Thermostate gesteuert und auf und zu gemacht, wie ich das gemeint habe. Und es war auf jeden Fall, war es komfortabel. Das hat auch funktioniert und so, also nicht durchgehend. Ich hatte so Konfigurationsprobleme. Das kann auch mit dem Verbrauch zusammenhängen, aber das kann ich jetzt im Nachhinein nicht mehr wirklich sagen, ob das, was das bewirkt hat oder so. Auf jeden Fall, ich zahle mehr oder weniger das Gleiche wie vorher. Ich hätte wahrscheinlich...
Okay. Gut.
Ich hätte wahrscheinlich ohne diese smarten Thermostate ein kleines bisschen mehr gezahlt, weil dann habe ich nachgerechnet, dass die... Man kann sie ja das... Die Heizdaten kann man durch, um die Witterung bereinigen. Man kann also nachrechnen, wie kalt war der Winter im Vergleich zum vorigen Winter. Aber das ist auch nicht so richtig aussagekräftig, weil ich am vorigen Frühjahr hatte ich ja auch keine Thermostate drin und das ist eine Heizabrechnungsperiode, also nämlich von Anfang 24 bis Ende 24 und eigentlich endet die Periode auch irgendwie am 14. Januar und das, also ganz genau kann man es nicht sagen. Aber plus minus hat es auf jeden Fall mehr Einblick gebracht, was die Heizung so tut. Und wie warm die Zimmer tatsächlich werden, das habe ich auch in den Jahren vorher schon über die Thermometer gesehen, die ich da installiert hatte. Und die Abrechnung, ansonsten steht noch drin, es ist 13% unter dem Normhaus, was diese Heizungsfirma berechnet. Aber in dieser Normhausberechnung, die stimmt auch nicht überein mit dem, was sie im Vorjahr da reingeschrieben haben. Also die ist auch insgesamt nicht schlüssig, diese Rechnung. Und die im Vorjahr, die machen zusammen keinen Sinn. Und ich kann da rauslesen, dass das Nachbarhaus, was identisch ist, 30%, dass ich da 30% drunter liege. Also die Nachbarn haben mehr verbraucht. Vielleicht, weil sie immer die Fenster offen gelassen haben, vielleicht, weil, weiß ich nicht. Aber ist jetzt okay. Ich würde mir wahrscheinlich vielleicht noch ein paar mehr besorgen, wahrscheinlich auch jetzt dann bald, weil antizyklisch kaufen und so, die kosten jetzt 40 Euro das Stück. Diese Meros-Dinger, die haben sich soweit jetzt okay geschlagen, die App ist nicht berühmt, aber man kann sie größtenteils ignorieren, außer, also man stellt da einmal einen Zeitplan ein und dann macht ihr das.
Ja.
Oder wenn man spontan was schalten will, dann geht's über HomeKit. Und soweit war das jetzt okay. Es müsste wahrscheinlich jetzt nicht sein. Ich habe da nochmal dagegen gerechnet, also ich habe jetzt 1000 Euro gezahlt, reiner Gaspreis, weil ich kriege hier ins Haus, kriege ich heißes Wasser, aber das wird ein paar Meter weiter durch Gas erwärmt. Und ich habe mal nachgerechnet, wie wäre das denn, wenn ich eine Wärmepumpe hätte, und die Berechnung kommt so auf 600 Euro raus. Also da wäre auch großes Potenzial, und wenn man davon ausgeht, dass der Gaspreis eher steigt, als dass er sinkt, dann wäre das relativ eindeutig.
Ja.
Aber auch wieder, wenn das mein Haus wäre und wenn das, wenn ich da eine große Wahl hätte. Aber so grundsätzlich glaube ich schon, dass man durch gezielte Regelung von einzelnen Räumen durch so ein Thermostatgedöns irgendwie noch was rausholen kann. Muss mal gucken. Ein Hörer hat auch geschrieben, so, mir wurscht, ich drehe einfach auf. Kann er auch machen. Ist okay.
Geht natürlich auch, klar.
Ist auch eine Option.
Ja.
Okay. Ansonsten hatten wir noch eine Geschichte, und zwar Stephen Colbert, die Late Show, wird von Paramount gecancelt im nächsten Mai oder sowas, weil sie vor Trump eingeknickt sind, mehr oder weniger. Also Begründung offiziell ist es, die Show ist uns zu teuer, aber das ist natürlich Blödsinn. Jetzt ist die Frage, was jetzt, ob das vielleicht, um auf die Sendung von letzter Woche zurückzukommen, ob sowas vielleicht ein Startpunkt sein könnte, dass die Medienlandschaft sich in den USA vielleicht ein bisschen ändern könnte. An der Stelle vom Colbert. Der macht so eine Late Night, wo er sich über den Präsidenten lustig macht, unter anderem.
Das ist eine gute Zusammenfassung und relativ wahr.
der könnte jetzt, der hat genug Geld. Der könnte jetzt auch sagen, hier, Yacht, Lamborghini, tschüss, bis bald. Wenn der aber weitermachen wollte und die großen Medienunternehmen eher zurückscheuen, sich jetzt mit der Regierung anzulegen, was wäre denn, wenn einer wie der jetzt auch nicht bei Netflix irgendwie einen Vertrag unterschreibt für eine neue Show, sondern wenn der das einfach so auf eigene Faust macht? Der hat jetzt bei dieser Show 200 Mitarbeiter. Die müssen erstmal bezahlt werden. Die sagen, das kostet so 100 Millionen im Jahr, die Show. Wenn er das kleiner aufziehen würde und nicht mal auf YouTube und nicht mal Dings, sondern Podcast oder irgendwie auf Vimeo veröffentlichen würde, wenn jetzt Vimeo nicht in den USA wäre oder so. Meint ihr, das könnte irgendwie einen neuen Dings starten, dass das aus diesem großen Kabelfernsehen-Dings rauskommt?
Ja, ich glaube, die Leute sind halt schon auch faul. Das ist, glaube ich, eine Sache, die man nicht unterschätzen darf. Und selbst wenn jetzt ein Colbert, den Leute gerne anschauen, wenn der jetzt sagt, pass mal auf, ich bin ab sofort nicht mehr da zu konsumieren, wo du eh bist, sondern du müsstest jetzt da und dahin gehen, im Worst Case noch irgendwo Geld für bezahlen, also nehmen wir an, macht er nicht, sondern du musst jetzt immer jede Woche auf Vimeo gehen und auf Vimeo findest du mich. Und da ist dann immer die Sendung. Der nimmt sicherlich einen Teil seiner Audience mit, aber sicher halt nur einen Teil. Und wahrscheinlich wäre der Verlust schon relativ hoch und du bist halt nicht mehr so, also einer der Gründe, warum die Leute es halt anschauen, ist, der ist so einer der populären, öffentlich sehr sichtbaren Stimmen aus der, ich nenne jetzt mal aus dem linkeren Spektrum, gemäßigten linkeren Spektrum in den USA, aber du bist halt plötzlich nicht mehr diese Stimme, die Leute irgendwie wahrnehmen. Der findet halt irgendwie nicht mehr statt, weil dieses Sachen finden im Network Television statt, ist halt einfach ein Ding. Besonders in den USA ist es ein Ding. Und ich würde es mir angucken, aber ich vermute, dass das, ich glaube irgendwie nicht, dass das auf breiter Front funktioniert.
Ist in den USA irgendwo Platz für eine super Celebrity Late Night Show, die halt anfangs auf YouTube, bis halt der Präsident sagt, mach mal YouTube zu oder diesen Kanal auf YouTube zu. Ist da ein Platz für so eine Show, die auch tatsächlich sich finanziert und da laufen kann und dass da dieses Ding, was jetzt über 50 Jahre Late Night TV irgendwie in den USA gelaufen ist, dass das fortsetzen kann oder ist das, geht nicht?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß halt vor allem nicht, wie die Business-Seite davon ist, muss ich sagen. Also, ich meine, wenn du natürlich, dann müsstest du am Schluss das YouTube-Game spielen und die Frage ist halt, ob du das mit irgendwie einem klassischen Produktionsteam und so weiter in derselben Form machen könntest und was du dafür Abrufe generieren müsstest, damit sich das in irgendeiner Form rechnet. Also, schwierig zu sagen. Ich meine, von der Aufmerksamkeit sehen wir ja, dass die klassischen Late-Night-Leute und dass diese Clips natürlich ja auf YouTube, da läuft ja viel extrem gut oder zumindest die natürlich besonders herausragend sind oder Ausschnitte oder was halt so durchgereicht wird. Ich glaube, die haben ja teilweise echt riesige Zahlen an Abrufen, aber ich meine, das gilt vor allem bei John Oliver, wo ja, sind da nicht sogar teilweise die ganzen Folgen
nicht, online nicht die ganzen,
ein Teil, aber ein groß, wichtiger, das großer
Haupt,
Teil.
Das Hauptthema, das Hauptthema haben sie auch von John Oliver immer drauf, der natürlich auch jetzt frisch seine Staatsbürgerschaft hat, also der kriegt auch als nächstes den Stiefel und muss zurück nach England.
Ja, es ist halt schon, es ist natürlich schon ziemlich bitter, also dass sich das dann, ja, wie sich das dann durchschlägt auf die Medienlandschaft, aber es ist dafür, eigentlich müsste ja genug Kanäle geben, um natürlich solche Sachen auch zu stemmen. Aber hast du natürlich diese klassische Reichweite, die da tatsächlich funktioniert, ja, vielleicht gerade bei den Late-Night-Geschichten, die klassischen Medienkanäle noch besonders gut, weil das ja so ein Ding ist, was Leute halt irgendwie abends einfach, keine Ahnung, zum Einschlafen den Fernseher anmachen oder nicht ausmachen.
Ja, aber du siehst
keine
ja
Ahnung,
auch,
was das Konzept genau davon ist.
Aber du siehst ja auch bei jetzt, dass durchaus durch diese Kurzvideo-Plattformen, ob das jetzt bei Instagram oder TikTok oder wie auch immer ist, dass sich ja schon auch solche, und selbst bei Twitter noch, so kurze virale Clips halt schon auch halten. Und wenn du das Format ein bisschen anpasst und zum Beispiel auch den wahrscheinlich kostenintensiven und ich weiß nicht, wie der Anteil ist von der Show jetzt, was geguckt wird, ob der Stand-Up-Teil oder der Promi-Gast-Talk-Teil, ob der da, was da mehr geguckt wird. Und Promi-Gast-Talk-Teil ist halt so viel so irgendwie Netflix hat eine neue Serie, kommt der Schauspieler, wird da reingeschickt. Das kannst du dir auch mehr oder weniger sparen. Ja, das ist auch ein großer Zeitaufwand und Kostenaufwand, diese Leute da zu bespaßen. Ob deswegen jetzt mehr Leute anschauen. Aber wenn du halt auch im Format was ändern würdest und den halt mehr Witze raushauen lässt, die halt auf den kurzen Videos gespielt werden könnten, wäre vielleicht eine Sache. Ich meine, du siehst jetzt zum Beispiel diese Sache mit diesem Coldplay-Konzert und der Kisscam.
Ja.
Einfach jetzt tagelang Witze. Ja, es ist
vielleicht auch. Ich habe das noch nicht ganz verstanden, die Geschichte, muss ich sagen. Weil, also ja, ich habe die Geschichte, ist auch an mir nicht vorbeigegangen, aber also ich meine, was hat das so herausragend gemacht, dass das so dermaßen zu so einer Viralgeschichte wurde? Also.
Naja, also, das, wenn man das jetzt in 15 Jahren hört oder so, das war diese Geschichte, wo die Kisscam schaltet irgendwie auf dem Jumbotron, auf der großen Leinwand, auf Leute, die sich irgendwie gern haben. Und ein Paar reagiert halt nicht wie alle anderen, dass sie sich noch mehr drücken oder küssen, sondern der Mann geht auf Tauchstation. Die Frau dreht sich um und läuft weg.
Genau. Und daneben steht eine dritte Frau, die peinlich berührt ist, Hand im Gesicht, vergräbt und den Kopf schüttelt.
Und das war halt von so einer Leinwand abgefilmt und halt mit einem super Rotstich, deswegen sieht es noch schlimmer aus. Und das war halt irgendwie so ein Billionär-CEO von irgendeiner Datenverarbeitungsbude und seine HR-Frau, also aber nicht seine Frau. Und das ist halt vielleicht auch so ein Thema, was jeder irgendwie gut versteht, so ja, die sind vorangegangen.
Ja, und was dazu kommt, also was es zusätzlich noch ein bisschen lustiger macht, ist der Live-Kommentar von Chris Martin von Coldplay, der live kommentiert darüber, weil er gerade nicht singt. Also man sieht die zwei abtauchen und der dann einfach literally on the spot sagt, also entweder sind die zwei sehr scheu oder sie haben eine Affäre. Und das macht natürlich zusätzlich nochmal, finde ich persönlich, nochmal lustiger, so in dieser Live-Situation. Am Schluss ist es ein krasses Beispiel dafür, wie du natürlich in unserer Medienwelt so ein Thema so hochhypen kannst. Weil am Schluss, mit ganz großen Anführungszeichen, sind es nur zwei Leute, die beim Fremdgehen erwischt worden sind. Also mit dem Unterschied, dass sie halt offensichtlich sehr reich sind und offensichtlich sehr viel Visibility haben und jetzt parallel halt auf LinkedIn irgendwie das wilde LinkedIn-Comedy-Game gespielt wird, weil unter jedem Post von dieser Firma Initiativbewerbungen für CEO und HR, VP HR gepostet wird, aber das ist auch schon alles, was daran lustig ist und du kannst natürlich an dem Moment einfach die ganze Zeit die Witze, die sich selber schreiben, machen, dass sie irgendwelche Leute, die nichts miteinander zu tun haben, peinlich berührt, auf einem Video wegdrehen und dann die Leute sofort verstehen, haha, guck mal, die machen dieses Video nach.
Hinter der Geschichte. Sie hätten ja auch einfach nichts machen müssen. Dann wäre das völlig nicht viral gegangen, oder?
Wahrscheinlich. Also, ja, vielleicht hätte dann irgendwann jemand erkannt, oh, guck mal, das ist der Schorsch vom Astronomer und das ist gar nicht seine Frau. Das wäre dann sicher auch rausgekommen, aber er hätte viel mehr Zeit gehabt, dann zu Hause anzurufen und sagen, du, ich habe da Scheiße gebaut und vielleicht müssen wir mal mit Anwälten reden. Also macht man das, glaube ich.
Maybe, aber das ist halt so ein, das ist halt auch so international irgendwie so komplett viral gegangen. Also so ein von den wenigen Sachen, die ich jetzt wirklich überall gesehen habe, dem man nicht auskommt. So.
Mhm.
Ja. Ich meine, für die beiden, man möchte ja nie die Hauptperson von Twitter sein für einen Tag oder drei. Mhm. Und das haben die jetzt halt geschafft, unfreiwilligerweise.
Mhm. Kisscam, komisches Konzept.
Ja, sowieso auch.
Und irgendwie wie aus so einer anderen Zeit. Sehr, sehr seltsam alles. Mir sehr viele Fragezeichen.
Okay. Naja, also Colbert hat jetzt noch ein halbes Jahr Zeit, irgendwie die Witze noch auf 11 zu drehen, zumindest. Mal sehen, was da weitergeht. USA bleibt schwierig. Deutschland bleibt auch schwierig. Habt ihr schon mal von einer Programmiersprache gehört namens Natural?
Nein.
Nein? Leo, nein? Nein, Natural. Habt ihr schon mal von einer Datenbank gehört, die heißt Adabas?
Das klingt so ganz das weit kommt hinten irgendwas.
Ganz komisch bekannt.
Ja. So nämlich. Also, es ist jetzt rausgekommen, dass in Baden-Württemberg, in Baden-Württemberg gab es ein Problem mit der Zuteilung von Lehrkräften und ihren Stellen. Basti hat irgendwie Probleme mit dem Wetter, glaube ich.
Nee, ich mache komische Geräusche da draußen.
Das ist der Beton, weiß, da der ist. Reinkommt.
Der setzt sich wahrscheinlich.
Sieht an. Ja. Betongeschichten auch in der
Pre-Show.
In der Pre-Show, genau. Ja. Nee, also genau, Baden-Württemberg hat also ein System laufen auf Grundlage der Datenbank Adabas mit der Programmiersprache Natural. Und ich kenne mich ja schon so ein bisschen aus mit Computergeschichte und sowas. Und wenn du mir sagst COBOL, dann lache ich und sage ja COBOL lustig und Fortran und diese Geschichten. Aber Natural habe ich noch nie gehört.
Ja.
Ja. Okay, und die haben dieses Ding gebaut, um die Lehrkräfte auf die Stellen zu verteilen, ein Poolsystem. Ich weiß nicht genau, also ich weiß, dass das die föderale Aufteilung der Bildungssysteme in Deutschland, dass die dazu führt, dass man zum Beispiel als Lehrkraft nicht einfach zwischen Bayern und Baden-Württemberg hin und her kann, weil natürlich Englisch völlig anders funktioniert, wenn man
vor allem funktioniert Hochdeutsch komplett anders. Wenn du gerade mal nach Baden-Württemberg rübergehst, ist das einfach eine ganz andere Welt.
Wir können alles.
Wir können alles außer Hochdeutsch. Ja, so ist da.
So, und jetzt ist das Ding mit diesem Adabas, das ist eine Datenbanktechnologie aus dem Jahr 1971. Und das wurde entwickelt von der Software AG. Die hat sich in den 70er Jahren darüber Gedanken gemacht, wie man ein Datenbanksystem schreiben kann, was über COBOL und Fortran hinausgeht, ja? Was auch schon so Strings kann und sowas, aber was auch noch super auf Lochkarten und Magnetbändern funktioniert. Also so ein System, was nur so seriell lesen kann. Also was das, was man damit gemacht hat, früher war halt so große, wichtige Systeme, sowas wie Rentensysteme, Kfz-Zulassung, Bankgeschichten, wo irgendjemand am Schluss vom Tag so einen Stapel Lochkarten genommen hat, in das System reingesteckt hat, über Nacht hat dann dieses Ding, diese Lochkarten durchgeschoben und irgendwie einen Report generiert. Zum Beispiel dieses Jahr müssen wir noch so viele Millionen D-Mark Rente auszahlen oder so. Dafür war das gedacht und dafür hat das auch gut funktioniert. Und mit diesem Natural haben die so eine Programmiersprache geschrieben, die in so ein bisschen, also alles so Großbuchstaben, du schreibst so if machst du auf und while machst du auf und dann schreibst du end if und while end if end while und solche Sachen. Also es ist ein bisschen, sieht hölzern aus, alles Großbuchstaben, weil Lochkartentechnologie, okay. Dieses System hat diese Software AG jetzt verkauft und verkauft und verkauft und das ist in den 80ern und 90ern so groß geworden, ja, und so Mainframes und sowas und Lochkarten und Magnetbänder. Und da wurde das rausgerollt bei solchen unternehmenskritischen Anwendungen, bei so staatlichen Anwendungen, also bei Finanzbehörden, Kfz-Zulassung, Rente und so ein Zeug. Und das ist auch im Laufe der Jahre, ist es dann auf modernere Hardware übertragen worden und die Software AG, diese Firma, die wurde dann irgendwann übernommen hin und her, heißt immer noch Software AG, ist aber jetzt eine GmbH, egal. Die versprechen auf jeden Fall, dass das System gepflegt wird bis mindestens 2050 und die machen dann Millionen Umsätze damit, weil einfach große Anwendungen weiterhin auf diesem System laufen. Und Baden-Württemberg hat also jetzt dieses System, zwei Systeme, die darauf laufen, die Lehrer Zuordnung machen. Ja, also wir haben so viele Lehrer, die Schulen melden dort ihren Bedarf an. Wir haben jetzt so viele Stunden, die unterrichtet werden möchten. Können wir bitte Lehrer haben? Dann schaut das System nach. Ja, wir haben noch freie Lehrer oder wir haben freie Stellen oder wir haben freies Geld für Lehrer. Weil die Lehrer wachsen ja auch nicht auf dem Baum. Die muss man ja auch ausbilden. Zum Beispiel meine Mutter hätte mal grundsätzlich in den 70ern auch auf Lehramt studiert, aber hat dann auch gesagt, so, das war ein falscher Zeitpunkt, um jetzt frisch Lehrer zu werden, weil die hätten gerade keine Lehrer gebraucht.
Ja, das ist ja ein Grundproblem, was man so hat. Das ist immer völlig unabsehbar, wann Leute in Rente gehen. Und deswegen hat man dann immer Zeiten, wo man Lehrer braucht und welche, wo man keine braucht. Und deswegen darf man nicht antizyklisch studieren, sondern muss das zyklisch machen.
Sie ist dann auch nie Lehrerin geworden, was vielleicht gut gewesen wäre, vielleicht auch nicht, wer weiß. Auf jeden Fall dieses eine System, was sie haben, das heißt DAISY, dialogisiertes Abrechnungs- und Informationssystem, Verfahren des Landesamtes für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg zur Gehaltsbeihilfe und Versorgungsabrechnung. Und dieses System, das macht im Jahr halt diese ganzen, ich bin nicht sicher, ob das die Gehaltsabrechnung, das macht das Millionen von Gehaltsabrechnungen, weil es scheint über 100.000 Lehrkräfte in Baden-Württemberg zu geben.
Okay.
Und das Problem, was die sich jetzt gebaut haben, ist, sie haben noch ein System, das heißt DIPSI. Das heißt dialogisiertes, integriertes Personalverwaltungssystem. Und da macht die Kultusverwaltung eine Verwaltung aller Lehrer-, Personal- und Stellendaten.
Personalverwaltungssystem? DIPFI?
DIPSI.
DIPSI? Okay.
So, und was die gemacht haben ist, und das habe ich jetzt auch nachvollziehen können, also es gibt keine Entwickler für Natural und Adabas, offensichtlich, weil die sind alle schon, die drei Stück, die es da mal gab, die sind alle in Rente. Und der Fallback, den ist halt Cobol, die sind auch alle in Rente. Und das, der Fallback vom Fallback ist halt, dass diese Systeme jetzt offensichtlich nach und nach zu Java migriert werden oder neue Sachen in Java da dran geschraubt werden, aber dass unten drunter weiterhin Adabas läuft.
Okay, klingt nach einem guten Konzept.
Yeah. Und die haben irgendwann 2005 dieses System, nicht ganz klar, sagen sie nicht. Es gibt hier so eine Seite vom Kultusministerium Baden-Württemberg, da steht so drauf, leere Stellen falsch ausgewiesen. Seit 2005 wurden rund 1440 Stellen fälschlicherweise als belegt ausgewiesen. Da gab es also so Phantomlehrer.
Oh.
Die Stellen sind als belegt angezeigt worden, aber auf diesen Stellen hat niemand gearbeitet, hat auch kein Geld bekommen.
Und diese Phantomlehrer haben so Matheunterricht gegeben?
Nee, eben die haben keinen Unterricht gegeben. Die haben halt ausfallende Stunden generiert, weil die Schule hat gesagt, wir hätten gern neuen Mathelehrer, sagt die Verwaltung, haben wir nicht. Also wird halt die Klasse größer oder so, keine Ahnung. Ja?
Okay,
ja.
Okay.
Also sie sagen, da ist kein Geld verloren gegangen, aber das Geld, was sie nicht ausgegeben haben, sagen sie nicht, wo das hingegangen ist. Und das ist alles 2005 passiert, als sie dieses System migriert haben auf eine andere Hardware vielleicht, so ein Datenbankexport, Lochkartenstapel in das andere System gesteckt, Import, und dabei haben sie irgendwas falsch gemacht. Mhm. Und dieses System hat jetzt jedes Jahr, 20 Jahre lang, jedes Jahr 80 Stellen irgendwo verloren.
Oh Gott. Das ist ziemlich gut.
Und sind halt ein paar hundert Millionen Euro, die irgendwie nicht sicher, wo die jetzt hin sind oder ob die jemand wiedergefunden hat oder ob die jemals weg waren, weiß man alles nicht genau. Die FAQ ist hier nicht besonders aussagekräftig. So, worum geht es? Warum ist das nicht früher aufgefallen? Sie sagen so, wir arbeiten dran. Wir wissen es auch nicht. Und das ist das halt so super, dass so, also ich weiß, das System ist wahrscheinlich kompliziert. Ja, also dass du, weil Lehrer kannst du auch nicht so in der Mitte durchschneiden und sagen, hier, du machst jetzt die und die Stunde und die Stunde. Und ich weiß noch, in meiner Schule gab es so ein lustiges, sehr großes Brett an der Wand, wo so die, für die Schule diese Verwaltung gemacht wurde, wann welcher Lehrer Zeit hat, um jetzt eine Stunde zu geben, um den Stundenplan zu erstellen. Das ist gar nicht so einfach, habe ich gehört.
Ja, das macht meine Frau jeden Tag.
Ja. Ist nicht so einfach. Da gab es auch Software damals schon in unserer Schule, aber das Hauptding war so ein Papierding an der Wand und dann gab es so eine Software für Vertretungsstunden und so ein Kram. Ich bin an meiner Schule auch, wie gesagt, schon mal reingefallen, dass meine Chemielehrerin ist krank geworden. Das hatte zur Folge, dass ich nie Chemieunterricht bekommen habe. Ich hätte gern Chemieunterricht erhalten, aber die war dann weg und den Ersatz, den sie gefunden haben, der konnte leider keine Chemie.
Das ist schlecht.
So wie ich.
Ja. Und
deswegen ist Leo Phantomlehrer für Chemie.
Das wär nicht so schlecht.
Ist das dann mehr so wie ein Geist oder so ein Dude mit so einer halben Maske auf?
Mehr geisterhaft, glaube ich.
Also auf jeden Fall, ich finde das sehr faszinierend, dass das jetzt 20 Jahre lang nicht aufgefallen ist, dass da irgendwas nicht stimmt. Weil es geht so, ich glaube, jährlich 100 Millionen Euro. Nee, oder insgesamt 100 Millionen, viel Geld, egal. Die Details sind auch nicht ganz klar. Es gibt nicht recht viel mehr als einen Artikel bei ZDF, heute einen bei Heise und diese FAQ von der Staatsverwaltung, sonst lässt sich da nicht viel rausfinden. Es gibt Adabas, diese Datenbank für Lochkarten, es gibt diese Natural-Programmiersprache, man kann damit Java und Cobol dran interfacen. Wenn du Stellenanzeigen nach dem Zeug suchst, also durchsuchst nach Adabas, findest du Stellenangebote für Leute, die das Zeug bitte von Adabas auf Oracle und Java migrieren sollen. Und das läuft halt immer noch. Und das läuft auch weiterhin bei irgendwelchen Finanzämtern und Kfz-Zulassungsstellen und Rentenkassen und USA bei irgendwelchen Krankenversicherungen und Kram, weil das schon funktioniert. Aber wenn halt was verändert wird oder eine Migration schief geht, kann es halt sein, dass so diese Lochkarten unter den Tisch fallen und nie auffällt, dass die gefehlt haben. Und dann wird halt über 20 Jahre irgendwie falsch abgerechnet oder die.
Super.
Ja, das ist halt schlecht. Und das ist, Hörer sagt, der hat in der TU Berlin 1997 ein Datenbankpraktikum gemacht zu Adabas.
Oh.
Okay. Und das ist interessant. Phantomgehalt, weiß man nicht, ob die gezahlt haben. Das ist interessant alles. Aber halt auch so ein Ding, dass wenn so alte Systeme und Systeme, wo halt am Schluss dann irgendwelche Rente und Auszahlungen, das ist natürlich sowieso im Betrieb schwer zu migrieren. Wenn du jetzt dahin gegangen wärst 2005 und gesagt hättest, nee, wir machen das jetzt in Java neu. Mhm. Da sagt ja auch jemand, ja, weiß man wirklich, wie dieser alte Code funktioniert und kann man das wirklich sicher umziehen?
Ja, du hättest es halt so in so einer Phase parallel laufen lassen und gucken, macht das neue System dasselbe wie das alte, was in dem Moment dann blöd gewesen wäre. Wenn man das andere umgezogen hätte und das Quatsch macht und dann ein neues baut und feststellt, ja, das macht genau dasselbe, weil dann hättest du dasselbe Problem. Oder stellt fest, das macht was anderes, dann müssen wir das nochmal überarbeiten. Ja, schwierig. Schwierig, schwierig.
Die Profite von der Software AG laufen zu 50% in die Bildung, sagt der Hörer Jonathan. Das ist doch schön. Das ist ein geschlossener Kreislauf.
Ja, da werden die Phantomlehrer von bezahlt. Das ist fantastisch.
Und das andere ist natürlich, dass dieses Problem in Deutschland wahrscheinlich 16 Mal gelöst wird. Also in den kleineren Bundesländern ist es wahrscheinlich ein bisschen leicht. Aber wirst du dann wirklich nur Englischlehrer für Bremen und kannst niemals diese Stadt verlassen, wenn du das machst? Ist das so? Weiß man das?
Das geht schon, aber das ist relativ aufwendig. Ein Freund von mir, dessen Lebensgefährtin ist halt auch Lehrerin und die sind umgezogen von Frankfurt nach Bayern. Und das musst du erstmal beantragen. Und da muss dir jemand sagen, ja, passt schon. Du kannst hier weiter unterrichten. Oder die sagen dir halt, nee, es geht nicht. Also du bist zu doof oder weiß ich nicht, was man da sagt. Keine Ahnung. Oder du kannst nicht schön genug Schuhplatteln und deswegen kannst du nicht in Bayern Lehrer werden. Und die Möglichkeit besteht natürlich schon, aber du musst halt zum einen einen guten Grund haben, dass du das halt vorbringen kannst und es braucht den Bedarf und du am besten findest du noch irgendwie eine Schulleitung, die sagt, ja, die würden wir gerne hier einstellen. Das macht die Sache noch ein bisschen einfacher, aber du kannst nicht einfach mal umziehen und sagen, ja, ich bin jetzt übrigens nicht mehr in Bremen, sondern ich bin jetzt in, weiß ich nicht, Nordrhein-Westfalen und ich hätte jetzt gern hier eine Lehrerstelle, dann hast du vielleicht ein Problem.
Also es gibt von der Software AG gibt es immer noch so Dokumentation und Kram und die haben auch so eine Online-Veranstaltung, wo da Neuigkeiten irgendwie veranstaltet werden. Du kannst den Kram inzwischen, wenn du das kannst, in Eclipse irgendwie reinhängen und hast da ein bisschen Debugger und Kram. Also das läuft schon noch, das wird auch noch gepflegt, aber es ist halt so durch. Ja, und es gäbe wahrscheinlich jetzt Anreize, das umzuziehen und das wird auch gemacht, aber halt auch ich habe so die Stellenanzeigen, es stehen auch teilweise jetzt für die USA Adabas Gehälter dabei, was jetzt Adabas Developer in den USA an Gehalt angeboten bekommen. Das war sowas wie $59 die Stunde. Und das für das Geld machst du halt lieber einen Job bei einer Bank und machst halt da irgendwelchen Oracle-Scheiß, der halt das Zehnfache zahlt.
Oder gehst du zu Facebook? Ob du jetzt Adabas machst oder für Facebook, ist wahrscheinlich auch einfach wurscht.
Ja, na gut. Ich wollte das nur mal hier festgehalten haben. Falls da irgendwann eine Aufklärung kommt, was da wirklich passiert ist, ist wahrscheinlich auch lustig. Also das andere lustig, aber egal. Gut. Ich linke irgendwelche Artikel, aber so viele gibt es nicht und so richtig aussagekräftig sind sie auch nicht. Ich glaube auch, weil in diesem Ministerium niemand weiß, was da wirklich passiert ist.
Ja, spannend.
Aber es ist in-house gemacht worden, ist wenigstens nicht an irgendeine Agentur verkauft worden, soweit ich das jetzt rausfinden konnte. Aber naja. Mal die Picks. Leo, kannst du anfangen?
Ich pick heute was furchtbar Langweiliges, aber habe im Urlaub nochmal gemerkt, dass immer noch kein richtiger Weg an Google Maps vorbeiführt. Wenn man mal schnell einfach schauen möchte, was in der Umgebung, vielleicht wenn man irgendwo an einem neuen Ort ist oder irgendwo durchfährt und einfach schnell schauen möchte, gibt es da irgendwas, was man sich vielleicht mal schnell anschauen könnte? Kann man da die Kinder mal kurz mit bespaßen? Kriegt man irgendwo halbwegs was Sinnvolles zu essen? Ohne groß Recherche zu betreiben und sich vorher vorzubereiten und so weiter. Ich habe da immer noch keine gute Alternative zu gefunden. Also Googles Ortsdatenbank plus die einfach vielen Bewertungen, die einem, wenn man mal kurz querliest, meist relativ schnell zeigen, was da los ist. bin ich doch wieder erstaunt gewesen über die Dichte an Informationen und die Menge an Informationen, die du da rausbekommst und die, ja, ich nicht wüsste, wie es irgendwas in der vergleichbaren Form gibt. Also ich meine, du findest sicher, wenn du natürlich viel Recherche und Planungsaufwand betreibst, findest du natürlich sicher auch so sinnvolles Zeug. Aber ich war erstaunt, wie schnell sich immer noch mit Google Maps einfach in einem Ort, egal ob groß oder klein, halt schnell mal so ein paar Punkte zum Anschauen, irgendwas rumsausen und halt was zu essen bekommen, finden lässt.
Hast du Alex getroffen, weil ihr wart nicht weit voneinander?
Alex war sehr nah, ungewöhnlich nah, unangenehm nah. Es passiert offensichtlich, je weiter man sich nach Norden bewegt, kommt man sehr nahe an Alex plötzlich heran. Und wenn Alex dann durch Zufall auch noch sich nach Süden bewegt, dann passieren erstaunliche Dinge.
Ja, ich denke, wenn man irgendwo hinkommt, wo Boote hinfahren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Alex da gerade irgendwo dann trinkt, enorm. Ja. Ist hoch.
Ja, also insofern muss ich echt sagen, dass Google Maps sich nochmal als relativ oder erneut, besser gesagt, als sehr unverzichtbares Tool für so schnelle Urlaubssachen erwiesen hat bei mir oder bewährt hat, besser gesagt. Weil ich glaube, also mit Apple-Karten oder auch mit anderen Karten-Apps und den verschiedenen, auch OpenStreetMap-Zeug, man kommt nicht in dieser Form voran. Oder ich bin zumindest nicht in dieser Form vorangekommen, wie ich es mit Google Maps bin, muss ich sagen. Und ich wünschte, da gäbe es irgendwie bessere Alternativen zu. Und es hätte irgendjemand geschafft, da Google Maps mehr einzuholen, als es der Fall ist. Und bei Apple Maps kann man darüber diskutieren, wie gut die anderen Sachen sind, also was halt Navigation und so weiter angeht. Aber die Ortsdatenbank in Google Maps, die ist schon ziemlich grandios. Mit der Menge auch an Detailinformationen zu den Sachen, die da jeweils sind. Und ob irgendwie bis hin zu was die Preise an Parkplätzen sind, kannst du meistens aus den ersten 5 Bewertungen schon entnehmen. Mhm. Das ist eine erstaunliche Dichte an Informationen, an Detail und relativ aktuellen Detailinformationen über Orte, die so zu Hause hier benutze ich natürlich Google Maps auch hin und wieder, aber natürlich weniger intensiv. Aber das hat sich jetzt irgendwie unterwegs so auf Reise und plus Urlaubs vor Ort nochmal für mich deutlich gezeigt, deutlicher als ich es praktisch in Erinnerung hatte, wie weit der Google Maps auftrumpfen kann. Mit dem Zeug an Sachen, die man da einfach findet, ohne sich eben groß schlau zu machen.
Die Öffnungszeiten und so ein Kram, die stimmen halt öfters bei Google Maps als sonst wo. Und das ist halt hier, Kaff macht halt auch, weiß nicht, die Apotheke um 17 Uhr zu, weil sie gerade Bock hat. Und dann steht es meistens da schon drin.
Ja. Also genau, Öffnungszeiten war jetzt bei mir auch so, dass ich erstaunt war, wie zuverlässig das am Schluss gewesen ist, das hat mich ernsthaft erstaunt. Also da waren auch viele, also auch echt bis in die kleinsten Orte, dass da einfach Sachen gestimmt haben, fand ich auch relativ beeindruckend.
Also da darf man nicht vergessen, da ist Google natürlich sehr proaktiv hinterher. Ich bin ja hier der Inhaber eines Geschäftes, nämlich von einem öffentlichen Bücherschrank. Mhm. Und der hat den eingestellt in Google Maps, so wie das halt Leute auch machen. Also angenommen, Leo, du hättest jetzt irgendwie so einen Wiesbadener Kiosk, dann würdest du den wahrscheinlich bei Google Maps einstellen, weil es also der de facto quasi Standard ist. Stellst den da ein und schreibst deine Öffnungszeiten rein. Und angenommen, jetzt steht irgendwie ein Feiertag vor der Tür, der in deinem Land unter deiner Region relevant ist, dann wird dir Google kurz vorher eine E-Mail schreiben und sagst, sag mal, hast du am Jesus Breakdance-Tag, hast du da Geburtstag? Geburtstag hast du da offen? Und hat Jesus da Geburtstag? Man weiß es nicht. Und dann brauchst du bloß klicken. Ja, ich bin da offen, aber ich mache schon um 5 zu, weil danach ist Breakdance-Party. Hm. Und dann ist der Eintrag angepasst für diesen einen speziellen Tag.
Ja.
Und ich kenne es halt irgendwie von 2, 3 Leuten aus dem Ort, die halt auch Geschäfte betreiben, die einfach sehr akkurat ihre Öffnungszeiten nachtragen. Und wenn mal eine Öffnungszeit nicht stimmt, und das habe ich jetzt aus Benutzersicht selber gesehen, wenn eine Öffnungszeit nicht stimmt, du stehst vor vor einer Location, die offen haben müsste, das aber nicht hat, und dann im Fenster steckt irgendwie so ein selbst ausgedrucktes Schild, wo da steht, ich mache übrigens immer jetzt um 6 zu, dann sagst du, stimmt nicht, und dann musst du bloß ein Foto anhängen. Und in der Regel dauert es 30 Minuten, dann kriegst du eine Mail, hey, übrigens, danke für deinen Hinweis, es wurde angepasst. Und da guckt halt jemand kurz drüber und sie tun halt schon einfach viel, dass du das einfach aktualisieren kannst, egal ob du jetzt die Person bist, die das, dem das Laden gehört, oder ob du nur davor stehst und nicht reinkommst oder reinkommst, obwohl du es nicht erwarten würdest.
Ja. Ich meine, Apple versucht es ja auch für Apple Maps so ein bisschen auf neue Beine zu stellen, weil sie dieses Portal für die, in Anführungszeichen, nicht Geschäftskunden, aber für die Geschäfte, die sich da eintragen wollen, ja renoviert haben und das alles so ein bisschen vereinfacht und entschlackt haben. Aber es ist einfach von der Menge an Informationen, ist es halt absolut auf einem anderen, viel schlechteren Level als das, was halt Google Maps bietet. Oder zumindest immer da, wo ich es mir bis jetzt angeschaut habe, war das wirklich kein Vergleich. Also ich glaube ich wirklich noch nie einen Fall, dass ich etwas in Apple Maps gefunden habe, was eben nicht auch in Google Maps verzeichnet wäre, plus dort noch mit mehr Detailinformationen und dem Feedback-Kram. Und gerade was Bewertungen und so weiter angeht, das hat Apple ja gar nicht in den Griff bekommen, sondern da schnappen sie sich ja immer noch uraltes Zeug irgendwie aus TripAdvisor und irgendwelche Restaurantbewertungen, die halt Jahre alt sind. Plus, ansonsten haben sie nur so ein Daumen hoch, Daumen runter Geschichte, die dir einfach halt null Informationen bietet. Ob irgendwie 80% der Leute Daumen hoch gegeben haben, ist mir sehr wurscht. Wenn ich mir einen Parkplatz anschaue und wissen möchte, ob der was kostet oder nicht. Also da weiß ich nicht. Also da ist der Berg, der da vor Apple als Kartendienstanbieter liegt, der ist da schon noch ziemlich groß, wenn sie da wirklich aufschließen wollen in vergleichbarer Form.
Auch mit den Kommentaren von Usern, zum Beispiel das beste Beispiel, was ich hatte, war der Supercharger im Einkaufszentrum in Rom. Das ist so das größte Einkaufszentrum der Welt mit dem größten Parkhaus der Welt und der Supercharger ist nicht ausgeschildert. Ja, und die Tesla-App sagt dir nicht, wo der ist. Und Google Maps sagt dir auch nicht, wo der ist, weil das auch unterirdisch und du kein okay. GPS und nix. Aber in den Kommentaren von dem Eintrag steht halt in Google Maps drin, der ist super schwer zu finden, steht auf Englisch drin, so hier, oder wenn es auf Italienisch drin stehen würde, würde es dir auch übersetzen auf Englisch, dann steht da drin, nee, du fährst nicht den Haupteingang, sondern fährst den Seiteneingang, fährst du, bis du gelbe Säulen siehst und dann nach links, dann bist du immer Supercharger. Mhm. Das hat mir halt voll den Arsch gerettet, weil sonst wäre ich da nicht weggekommen.
Ja, es ist also, die Bewertungen sind unglaublich, sind tatsächlich, ich meine, da ist ja auch immer der übliche, es sind ja sehr lustige Sachen dabei in den Google-Bewertungen von den Leuten, die da ihre Urlaubsfotos veröffentlichen. Das sind ja immer Highlights oder natürlich die lustigste Beschwerden, die du da natürlich teilweise auch liest. Aber es ist trotzdem, ist eigentlich immer die, oder nee, was heißt immer, also oft ist die Information dabei, die du suchst über einen bestimmten Ort. Und die Fragen, die sich stellen, werden da einfach eigentlich beantwortet, wofür man nicht sonderlich viel Zeit braucht, um diese Antworten zu finden. Also das finde ich relativ erstaunlich.
Du siehst auch teilweise in den Fotos, zum Beispiel alte Speisekarten, da siehst du, dass sie die Preise ums Dreifache hochgeschoben haben.
Ah, sehr gut.
Oder dass irgendwelche, keine Ahnung, wenn du bei einem Laden bist und du weißt nicht, kann der jetzt eher Pizza oder Döner oder lieber doch Döner-Pizza, dann wird schon drinstehen.
Ja, wahrscheinlich.
Und ist schon nicht schlecht. Ich habe neulich einen Fehler auf Apple Maps gemeldet, da fehlt ein Kreisverkehr. Und dann kam zwei Wochen später die Rückmeldung, ich habe sogar ein Foto gemacht von dem Schild, so hier gleich Kreisverkehr und einen Screenshot von der Karte, hier ist kein Kreisverkehr. Dann haben sie geantwortet, nee, das ändern wir nicht, ist uns egal. Okay, danke.
Auch Kreisverkehr ist für uns nicht so relevant. Ich hatte irgendwas Neues gesehen in Apple Maps, was mir hier in Wiesbaden angezeigt wurde, aber ich weiß gerade nicht mehr, was es war, irgendeine Fußgängergeschichte, aber ihr seid ja in München da sowieso die erweiterte Kartenansicht gewohnt, die ja so Zeug sowieso verzeichnet. Aber irgendwas war hier neu dazugekommen, was ich noch nicht gesehen hatte vorher bei mir in Apple-Karten.
Wie ich aus dem Konzert raus bin, habe ich die Navigation auf der Watch benutzt, weil es wieder geschüttet hat. Und hat er gesagt, hier so, geh mal über die Brücke. Also Fußgängerbrücke hat er mich da durchgeleitet und es war ganz okay. Also das hat in dem Fall ganz, ganz sinnvoll funktioniert.
Hatte ich euch von diesem Apple Maps-Typen erzählt?
Mit dem Apple Maps? Ja, hast du ein Foto geschickt, ja.
Mit dem Rucksack. Hab ich es in der Sendung erzählt?
Ich weiß es gar nicht. Nee, in der Sendung nicht.
Ja, aber ich ging neulich durch München und dann ging vor mir so ein Typ her mit so einem riesen Rucksack. Also Rucksack in übertrieben, so ein Hartschalending, wo oben halt so ein Kran rausschaut mit so einer Messeinrichtung oben und Kameras. Und hinten stand groß und breit Apple Maps drauf und irgendwie learn more, apple.com/weiß ich nicht was. Und dann bin ich so zu dem Typen hinspaziert, weil ich habe den einfach so eingeholt und will ihn halt fragen, ob er oft von irgendwie verrückten Leuten angegangen wird. Leute, die mit Kameras und Karten, ist in Deutschland ja besonders schwierig, wir erinnern uns an Verpixelung. Und dann frage ich ihn was und schaute mich so ganz erschrocken an, so Apple Maps, Apple Maps. sprach kein Deutsch und dann frage ich ihn auf Englisch so, I know, ich habe es gesehen und so. Und meine so, are you often attacked by weirdos? Dann hat er mich so angeschaut.
Ja, jetzt gerade.
Ja, im Moment. It's happening right now.
Und dann, es ist lustig, weil er hat so ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, was ich eigentlich von ihm will, dass ich ihm nichts Böses will. Mhm. Und dann plötzlich mit der, oh yes, sometimes.
Oh je,
ja. Ja, haben Leute.
Ja, hoffentlich zahlen sie gut. Ja, ich habe auch gesehen, dass Apple Maps jetzt neue Satellitendings, Satellitenfotos nochmal Dings hat auch irgendwann jetzt mit dem letzten neuen Karten-Update-Zeug und so. Also sie machen schon was, aber die Metadaten könnten besser sein.
Ja. Sie sind ja auch im Moment wieder unterwegs in Deutschland mit Kamerafahrzeugen und allem möglichen. Also das Street View-Geschichte umsehen, ich kann es mir echt nicht merken, wie das bei Apple-Karten heißt. Das ist alles schon nett. Also ich meine, Apple-Karten hat sich in vielerlei Hinsicht gemausert, aber was die Ortsdatenbank und die Informationen über Geschäfte und Zeug vor Ort angeht und Bewertungen und so weiter, da ist es einfach nach wie vor weit, 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 weit hinter Google Maps.
Gut. Ich hätte eine Runde AI-Tools, die ist jetzt einfach wöchentlich neu aufschlagen oder die ich in dem Wust von AI-Tools übersehen habe und die schon eine Weile rumgammeln, aber die ich erst jetzt wieder finde und so. Nämlich, das mit dem Vibe-Coding, das hat irgendwas, aber auch da, um dieses Vibe-Coding, da entwickeln sich die Tools mit enormer Geschwindigkeit weiter. Also die Idee ist so, dass du schreibst irgendwie Feature-Requests auf und du möchtest, dass die AI dieses Zeug für dich codet. Und zwar nicht so Stück für Stück für Stück, immer so häppchenweise Salami-Taktik, sondern dass du nicht irgendwie, jetzt schreib mal diese Schleife neu und dann machst du ein Debug-Statement, sondern nee, du sagst, ich möchte, weiß nicht, einen neuen Image-Editor-Feature, das Bilder schwarz-weiß macht. Und ich möchte es ordentlich getestet und dies und das und jenes. Und da gibt es diverse Möglichkeiten, wie du jetzt eben dem System alle Informationen hoffentlich vorab gibst und dieses System sich dann selber so Stück für Stück für Stück durchhangelt und nach etwas längerer Zeit zurückkommt mit einem hoffentlich funktionierenden Ergebnis. Dings Nummer eins, hatte ich letztes Mal schon kurz angesprochen in der Postshow, war OpenAI Codex. Die verfolgen das jetzt so, dass sie das auf GitHub-Basis machen. Das heißt, du loggst dich in OpenAI Codex mit deinem GitHub-Account rein und gibst dem Zugriff auf irgendwelche Repositories. Der zieht sich diese Repositories erstmal rein und du sagst ihm noch dazu, wie er den Code in diesem Repository laufen lassen kann. Sprich, du sagst ihm, wie er einen Container für deinen Code vorbereiten muss, damit der Code, den du da drin liegen hast, auch laufen kann. Also sagst du halt hier Python diese Version oder irgendwie Java so und so, keine Ahnung, Blödsinn. Und dann schreibst du einen Prompt rein und möchtest ein neues Feature von ihm haben. Und möglicherweise auch mehrere Prompts und mehrere Agenten, die dann loslaufen, jeweils deinen Code sich pullen, einen Container starten und dann dagegen Code schreiben lassen und auch Tests schreiben und dann gucken, ob diese Tests durchlaufen und grün werden. Und dann am Schluss, wenn alles zufriedenstellend funktioniert, macht er daraus einen Pull-Request oder du kannst gleich sagen, push mir das in mein Repository rein und dann hast du das einfach auf deinem GitHub liegen und kannst sagen, ja, das probiere ich jetzt, das schaue ich mir an, das lasse ich mal selber laufen und dann kann ich es in meinen Branch irgendwie reinhängen, wie ich das gerne möchte. Kannst ihm auch sagen, machst du hier einen Development-Branch auf und Quatsch und so weiter. Und dann läuft halt dieser Codex-Agent los und sagt dir hier, dieser erste Request hat hier 57 Zeilen dazu und 27 Zeilen raus und der ist noch offen und der ist gemerged und so und so und so. Und das funktioniert. Also du musst halt die Hürde überspringen oder über die Hürde drüber kommen, dass du das Setup für dieses Repository hinbekommst, dass der auch glücklich ist und laufen mag. Und sicherlich gibt es auch Sachen, die da einfach nicht laufen können. Du kannst ihm auch sagen, ob das laufende Container, ob der ins Internet raus telefonieren können soll. Wenn der irgendwoher noch auf andere Dienste zugreifen will. Du musst halt immer damit auch rechnen, dass der, also der kann eigentlich nicht wirklich was kaputt machen, aber wenn man es drauf anlegen würde, könnte man sich wahrscheinlich eine Konstellation zusammenbasteln, wo dann irgendwo was extern kaputt gehen würde. Aber so grundsätzlich ist das, und da gibt es auch lustige Horrorgeschichten, wo halt irgendwelche Agenten dann den Rechner runterfahren. Aber dann ist es halt nur die virtuelle Maschine. Aber manche Leute lassen halt auch lokal laufen und dann ist halt die lokale Kiste aus, weil du dem Agenten erlaubt hast, deinen Rechner runterzufahren und solche Späße. Also
ja, ziemlich gut.
Ja. Gibt auch ganz komische Geschichten, wo irgendwelche Agenten dann so, wer war das denn? War das auch OpenAI, der so damit ist mit Abschalten bedroht worden und hat irgendwie den Agent, den Menschen damit erpresst, dass er die Affäre irgendwie öffentlich machen würde.
Das war, glaube ich, in dem Anthropic White Paper drin, ja.
Also solche Sachen. Und das ist halt mit dem Plus-Account bei OpenAI zu haben. Das ist, erstmal war es bei mir in der Mac-App und in der iOS-App nicht sichtbar und in der Mac-App ist es weiterhin nicht sichtbar. Das musst du im Web auslösen und im Web einrichten und dann kriegst du die Live-Activities, wie weit er ist, auf dein iPhone geschoben. Und dann kannst du auf dem iPhone auch sehen, so wie weit ist er jetzt. Das war zum Beispiel bei mir kaputt, die Live-Activity war kaputt, aber sie ist aufgegangen, aber ist nie fertig geworden. Aber das ist grundsätzlich vorgesehen und das Ergebnis ist halt ungefähr so gut, wie halt O4 Mini High ist und der ist ziemlich okay. Also das hat jetzt okay ausgesehen. Das ist ein interessanter Ansatz, den man sich vielleicht mal anschauen sollte, wenn man so einen ChatGPT Plus Account hat für diese $20 im Monat. Das zweite Ding ist jetzt von Amazon. Das nennt sich Kiro. Und das ist auch ganz interessant. Die haben sich da nochmal, das ist auch so ein Geist, möglicherweise ein Phantomlehrer. Die haben sich gedacht, was ist denn das Problem bei dem Vibe-Coding so ein bisschen? Du möchtest ja nicht so häppchenweise immer wieder ein bisschen nachfüttern. Sonst musst du alle 10 Minuten, was du sonst gerade machst, unterbrechen und dich wieder um das Vieh kümmern. Und die sagen, okay, wir schreiben gleich eine ganz große Spec. Wir schreiben ein großes, riesiges Markdown-Dokument, wo zum Abhaken 10.000 kleine Teilaspekte verlangt werden. Und wo auch definiert wird, was definieren wir als Erfolg. Und schreibt dir dieses Markdown-Dokument. Das kannst du auch mal durchlesen und editieren und sowas. Und das heißt, du hast halt eine Spec, sieht so aus wie so eine RFC oder wie so ein Anforderungsdokument, je nachdem, wie du das machen möchtest. Und diese Requirements schreibt der auf und du kannst sie editieren und du siehst auch so Diagramme, wie deine Komponenten in deinem System zusammenhängen. Und dann fängt er an zu arbeiten. Und der hat dahinter wieder das Anthropic-Modell, immer jetzt in der Beta gerade gratis, was auch sehr angenehm sein kann. Und dann arbeitet er halt halbe Stunde, ganze Stunde an einem Zeug hin und spuckt dir halt vielleicht am Schluss was aus, was alle deine Anforderungen erfüllt. Und ist halt möglicherweise dann näher an deinem Ziel dran, als was du vorher dir selber überlegt hast, was du vielleicht wolltest. Weil du vielleicht vorher gar nicht wusstest, was du wolltest. Aber wenn du vorher genau aufgeschrieben hast mit seiner Hilfe, was du wolltest, dann hat er überhaupt erst eine Chance, das richtig zu machen. Wenn das klar ist. Und dann schreibt er diese Liste, schreibt sich so selber seine To-Do-Liste auf und schreibt sich auch auf, was wovon abhängt und hakt es dann am Schluss ab und hat dann am Schluss vielleicht ein Projekt besser gemacht. Das ist auch so ein Visual Studio Code, mehr oder weniger geforkt. Und das sieht ganz brauchbar aus. Das ist auch jetzt nicht der Endpunkt von irgendwas, aber das geht vorwärts, möchte ich damit sagen.
Mhm. Das heißt, noch braucht man Leute, die solche Sachen täglich machen wie ich, nämlich sich überlegen, was wollen wir und dann beschreibe ich, was wir wollen und Menschen, die smart sind, schreiben das, programmieren das dann. Irgendwann musst du wahrscheinlich nur noch in irgendeinem Sprachmodell sagen können, geile App, die wo das macht und dann machen irgendwie 70 Agenten tolle Sachen und dann hast du magisch eine App also nicht auf deinem Telefon, aber irgendwo.
Irgendwo vielleicht, ne? Also das sollte man sich wahrscheinlich jetzt mal anschauen. Währenddessen ist Cloud Code von Anthropic so populär geworden und das hat sich so weit rumgesprochen, dass diese $200-Stufe so ein guter Deal ist, dass die komplett überrannt sind und nach wenigen Minuten deine $200 weg sind, weil das Limit so weit runtergeschaltet wurde, weil die nicht genug Rechenpower in der Wolke haben.
Ah, fantastisch. Okay. Ja,
also das braucht man sich gerade nicht kaufen. Und es gibt halt noch andere Sachen. Chat sagt gerade hier, JetBrains Juni, hatte ich ihn auch noch nicht gehört. Da gibt es viele neue, lustige Sachen, die man mal ausprobieren sollte. Ich glaube, das, es gibt so eine gewisse Zögerlichkeit, solche auf dieses AI-Zeug aufzuspringen, weil zum Beispiel gesehen wird, dass es bei der einen oder anderen Webseite dumm eingebaut wird. Bei Amazon in den Bewertungen, bei Google in der Suche. Das ist halt Schrott.
Ja.
Aber das heißt nicht deswegen, dass jetzt diese Programmiergeschichten Schrott sind. Oder dass ich mir nicht von ChatGPT erklären lassen kann, wie Adabas funktioniert.
Das ist auch wahr. Ja.
Und ich hätte das auch von Hand zum Beispiel rausgoogeln können, wie jetzt Adabas ist und wann, was die Geschichte ist. Das steht auch in der Wikipedia. Aber der kann es halt schneller lesen und kann auch die Treffer schneller finden. Vor ein paar Tagen habe ich Kuchen gebacken. Ich hatte erstaunlicherweise irre viel gemahlene Mandeln da und habe mir gedacht, ich will jetzt Kuchen machen mit ganz viel Mandeln drin. Such mir ein Kuchenrezept mit extra viel Mandeln drin, habe ich dadurch gefunden. Ist sehr gut geworden. Ist ein bisschen angebrannt, aber es war okay.
Angebrannte Mandeln auch sehr gut.
Aber das war jetzt nicht, ich hätte auch, weißt du, wenn du mit Rezepten anfängst, wenn du mit Rezepten und diesen Rezept-Websites anfängst, du wirst ja doof. Weil die einfach nur schreiben und Text und Text und SEO und Blödsinn. Aber ich will doch nur ein Rezept, wo viele Mandeln zu dem Apfelkuchen dazukommen. Und der hat das gefunden, das war sehr gut.
So gehört sich das.
Ja. Nun gut, also ich linke mal diese Sachen, probiert das mal aus, wenn ihr da spielen möchtet. Und ich glaube auch, dass das so langsam für einfachere Sachen, für die echte Produktion so sinnvoll wird. Dass du
ich denke auch.
Die einfachen, langweiligen Sachen da delegieren kannst an das Ding, dann musst du es kontrollieren. Aber dann kannst du dich in der Zeit, wo der wurschtelt, halt vielleicht über was Komplizierteres kümmern oder dir Gedanken machen, was du eigentlich willst fürs nächste Mal.
Ja.
Gut. Basti, was gibt's?
Ich habe zwei Kleinigkeiten, auch beides ein bisschen langweilig. Eins ist ein Nachtrag zur letzten Sendung, weil da hatte ich in einem Nebensatz, ging es kurz um alternative Betriebssysteme für Android. Und ich hatte ja darüber geredet, dass es Calyx OS gibt und Graphene OS zwar das sichere Ding ist, aber da viele Sachen nicht funktionieren. Und ich glaube, mich daran zu erinnern, dass ich in der letzten Sendung auch sagte, dass Android Auto nicht funktioniert. Ich habe allerdings mindestens eine Version von Graphene OS nicht mehr installiert gehabt auf meinem Pixel oder auf einem Pixel und habe das mal nachgeholt und auch Freund Flo hat mal nachgetestet und stellt sich raus, da hat sich viel getan. Also zum Beispiel geht Android Auto problemlos. Das bedeutet, wenn man irgendwie Bock hat, ein anderes Betriebssystem, das jetzt nicht direkt von Google kommt, klar, wie letztes Mal schon gesagt, weiterhin Android Open Source hängt da immer noch mit drin, aber ein gesichertes Android auf einem Pixel-Gerät installieren möchte, ist Graphene OS jetzt tatsächlich inzwischen an einer Stelle, wo ich sagen kann, das können normale Menschen einfach auch benutzen, mit dem Unterschied, dass man den Google-Diensten halt zum Beispiel sagen kann, du hast kein Internet. Und dann kann man viel davon immer noch nutzen. Maps, wie von Leo vorhin gepickt, ohne Internet so mittelmäßig hilfreich. Aber viele andere Google-Dienste kann man völlig problemlos ohne eine Internetverbindung benutzen. Also Apps, nicht Dienste, sondern die Apps kann man immer noch ohne Internetverbindung benutzen. Wissen viele nicht, aber so eine Kamera, die braucht gar nicht dringend eine Internetverbindung. Das ist immer wieder überraschend, aber dem ist halt so. Genau, das wollte ich nur kurz nachgereicht haben. Und damit ist dann Calyx OS auch plötzlich gar nicht mehr so spannend. Besonders, wenn man weiß, dass das Graphene viel eher seine irgendwie Updates und so bekommt. So, jetzt kommen wir zu der Sache, über die ich eigentlich reden wollte. Und das wird vermutlich genau drei Menschen interessieren. Und die anderen nicht. Und das tut mir jetzt auch schon für alle anderen leid. Aber es ist eine App, die kennen wir, also die App selber kennen wir nicht, aber wir kennen das Prinzip aus den, ich würde mal sagen, frühen 2000ern, mittleren 2000ern, man weiß es nicht so genau. Und zwar hieß das damals Soundflower. Und zwar ist das eine Systemerweiterung gewesen für macOS, das virtuelle Audio-Interfaces zur Verfügung gestellt hat, wo man an die eine Seite was reinkippen konnte, wie so ein, ich glaube, ich erinnere mich daran, das mal gepickt zu haben und habe das als Rohr im System beschrieben, wo man in die eine Seite reinreden kann und auf der anderen Seite kommt es wieder raus und genauso funktioniert das auch. Nämlich man kann auf der einen Seite Audio reinstecken und auf der anderen Seite kommt es wieder raus und warum das sinnvoll ist, erkläre ich euch gleich. Und weil dasselbe gibt es jetzt wieder, weil Soundflower ist nicht mehr aktiv in Entwicklung und ist auch ein bisschen all. Und da hat sich jemand hingesetzt und hat eine neue Variante davon gebaut, nennt sich Black Hole. Von Existential Audio, kostet $10 einmalig Und das funktioniert einfach sehr, sehr, sehr gut. Also am Schluss, alles, was dir Black Hole tut, ist installiert ein virtuelles Audio-Device ins System rein, braucht nicht, also man muss nicht irgendwie mit hier System Integrity Protection und so rumnudeln, sondern man installiert es einfach, alles voll super und hat plötzlich zwei Geräte und angenommen, zum Beispiel ich bin in einem Videocall und möchte am Anfang Musik da reinspielen, bis jemand kommt. Könnte ich jetzt hingehen und sagen, ich mache mir Apple Music auf, mache meinen Lautsprecher an und hoffe, dass das Mikrofon das mitnimmt. Das ist ganz furchtbar. Ich kann aber alternativ auch einfach sagen, Apple Music soll jetzt bitte in Black Hole reinspielen und dann sage ich wiederum auf der anderen Seite in meinem Videochat, als mein Audiogerät ist Black Hole und dann kommt plötzlich der Ton von Apple Music im Audio, in der Audio-Video-Konferenz, im Audio-Video-Konferenzsystem an. So kleinen Kram kann man halt damit machen und das funktioniert einfach. Ich habe da keine Latenz drauf. Kann nicht viel, aber das, was es kann, kann es sehr gut.
Mhm. Läuft das schon auf iOS?
Never gonna happen.
Ja. Nee, das ist schon ganz nett, so ein Kram. Ist aber auch teilweise, wenn es einmal schief läuft mit Soundflower, war das gerne so das Problem, wenn hast du nichts mehr nirgendwo gehört, dann hast du da was falsch verdrahtet.
Ja, genau. Also da hatte ich tatsächlich bisher keine Probleme damit, aber klar, du kannst dir natürlich aus Versehen Black Hole als System-Output einstellen und dann kommt natürlich kein Ton aus den Lautsprechern, weil wie soll das auch so sein? Es gibt ja Varianten von diesem Virtual Loopback Device, die deutlich mehr sophisticated sind, wie wir in Bayern hier sagen. Hier, Rock Amoeba hat da Dinge im Angebot, genau, Loopback, kostet halt mehr als $10. Also es kommt darauf an, was man haben möchte. Also Loopback kann halt super fancy Sachen machen. Die kann ich theoretisch so mehr oder weniger mit dem Audio-MIDI-Konfigurationstool aus macOS auch. In der Kombination damit ist halt nicht annähernd so nice wie Loopback. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass Loopback einfach 10-mal so viel kostet. Wenn man sowas öfter braucht, ist das wahrscheinlich die bessere Art und Weise. Aber Black Hole tut es halt einfach. Das ist no brain required für 10 versus $100, wenn man das einmal für irgendwas braucht. Aber wahrscheinlich braucht es eh kein Schwein, sondern ausschließlich ich.
Gute Frage. Heißt das nur Black Hole oder heißt das Dipper? Was ist der Dipper?
Das ist eine berechtigte Frage. Also ich habe Black Hole bei mir installiert. Dipper, Capture Audio from Any Source. Das ist eine Mac App Store, aber man weiß es nicht so genau. Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht haben sie es umbenannt, aber das wäre auch ein bisschen komisch. Also bei mir.
Ist das die Mac App Store Version vielleicht? Oder so? Bisschen unklar. Kann man sich mal anschauen.
Also ich habe Black Hole bei mir. Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Also Black Hole kann man sich von der Seite runterladen. Und dann hat man das. Mhm.
Okay, gut. Dann sprechen wir jetzt gleich noch bei Bits und so Plus in der Postshow ein wenig über dein Abendessen im Regenbogenland. Und
genau, es war spannend.
Alle Links zu dieser Show findet ihr in der Shownotes von der Bus 69. Die Links für die letzte Sendung komplett von ChatGPT generiert. Ich habe mir einen Prompt neulich mal vor ein paar Monaten für die Sprechkabine schreiben lassen, wie ich ChatGPT dazu bringe, die Links so zu formatieren, wie ich das gerne hätte. Mhm. Habe ich auf die letzte Sendung angewendet. Es hat einfach funktioniert.
Das ist ziemlich fantastisch.
Relativ korrekt alles gelinkt.
So muss das sein.
Mhm. Gut, danke sehr. Guten Abend. Bis bald.
Auf Wiedersehen.
Gute Nacht.